Carsten.
Ja, ich habe dich gerade nicht gehört. Du hast so laut den Knopf gedrückt, das war nichts mehr zu hören.
Oh, Alter. Okay.
Geil. Super. So, du wolltest mich was fragen.
Ich wollte dich was fragen, was so abgeht bei dir.
Ach so, was geht bei mir ab? Was geht bei dir ab?
Nicht viel, ich stehe hier rum. Ich habe heute die Sonne
voll rum, ne? Ja, wollten wir nicht eigentlich nur spontan ein Intro machen?
Ja, dazu wolltest du ja was fragen.
Ach so, Mensch.
So viel
ich habe es genau andersrum abgesprochen. Dann bin ich total raus, ne? Ey, das sind mir die geilsten, ne? Ey, okay, lass uns das so und so machen, ne? Und zack, bums, geht's auf einmal live. Du wolltest das machen. Was?
Soll ich einfach das Intro abspielen?
Spiel das Intro ab, Baby.
Die Coach Potatoes.
So, da sind wir wieder, liebe Potato-Heads. Ja, sonntags hat leider nicht geklappt. Da müssen wir Carsten gleich mal fragen, wieso. Immerhin ist er ja eigentlich von letzter Woche aus dem Führerbunker wieder nach Hause gekommen. Was ist schiefgegangen?
Führerbunker, was soll denn das heißen? Das ist das Gästezimmer bei meinen Eltern, ja. Das
was?
Wurde mal, ja, das war mal steuerrechtlich abgesetzt als eigene Wohnung, weil da war eine Kochgelegenheit, eine Waschgelegenheit, was war noch, Trinken war da, Schlafgelegenheit, ne, steuerrechtlich
war es. Das sah aus wie ein Folterkeller.
Okay, es war der Heizungskeller mal von meinem Stiefvater, der genau nebenan ist.
Aber okay, ey, also du musstest im Heizungskeller schlafen, du arme Sau.
Nein, direkt nebenan, da riechst du, wo es weniger nach Öl riecht.
Weniger, aber.
Weniger, ja. Ne, gut geölt, schläft sich besser. Nee, klingt jetzt auch blöd, ne?
Ansonsten, wie ist das Wertebefinden?
Wertebefinden, ja. Ich kann nicht glauben, dass ich eine Woche Urlaub hatte.
Das ist so schnell rum, ne?
Ja, vor allem so gefühlt auch vorbei, ne? Also, beziehungsweise nie da gewesen. Aber hey.
Ja, vor allem, wenn du dich mit mir triffst.
Boah, hör mir auf, ne? Aber ich muss ja sagen, ne? Deiner, wo er war, ne? Das war schon.
Beengt?
Ja, es war ein bisschen enger, ne? Und ich fand es ein bisschen skurril, sage ich mal, dass deiner, wo waren wir so mittendrin beim Essen, mal abgesehen davon, dass wir beim Essen, sag ich mal, gesagt haben, ja, das hatten wir das Ganze als Starter, ne? You know, ne? Nicht als Backups, ne? Und dann das Main Course, ne? Und diese internationalen Studenten, die da, sag ich mal, getätigt haben, sich als Kellner. Haben es irgendwie anscheinend nicht verstanden, weil das kam ja alles auf einmal, ne? Das ist total geil. Wenn du deinen Nachschuss hast, dann da deinen Burger, ne? Und so weiter und so fort. Aus der Kälte den Milchshake haben sie vergessen.
Ja, und den zweiten Patty haben sie vergessen.
Und den zweiten Patty haben sie vergessen. Hallo, ne? Aber weißt du, was am lustigsten war?
Na?
Also, nicht, dass der Koch auf einmal an uns vorbeifuhr mit leeren Aldi-Einkaufswagen.
Ja, das war auch ein bisschen seltsam.
Das war, fand ich ein bisschen hart, ne? Dass meine holste Frau von allen, die ich habe, dann zurückkam von der Toilette, hat gesagt, die ist genauso kaputt wie letztes Jahr. Dieselben Sachen sind immer noch kaputt. Ich so, was? Was ist hier los, ey?
Das ist ja zum Interieur.
Ich habe nämlich das Gefühl, unser Lieblingsdiner der 90er Jahre ist inzwischen nur noch so ein Rip-Off für irgendwelche, ja, französischen Schulklassen.
Mhm.
Kann das sein?
Naja, es ist halt mitten in der City, ne? Da, wo die ganzen Touristen langrennen und ja. Was willst du machen?
Ja, nächstes Mal gehen wir einfach Döner essen.
Ja, so ist wie
schön Gemüse-Döner. Ne? Ja. Oder Käse-Döner. Oder sind total pervers und holen uns einen Eimer Döner. Mit allen.
Mit alles.
Mit alles. Ohne Salat.
ja, ich habe mich heute voll gefreut, dass mal die Sonne geschienen hat. Ich mache ja mal mit meiner Frau zur Mittagspause. Wir machen ja bei der Homeoffice. Dann machen wir mittags nochmal eine Runde durch den Park mit dem Köter. Und da war so schön Sonne. Ich habe richtig.
Das klang jetzt eben so romantisch, bis auf Köter. Mann.
Ja, aber die 15 Minuten. Entschuldigung. Die 15 Minuten haben echt ausgereicht, um meinen Launepegel wieder anzuheben.
Ja, das kenne ich. War heute auch mal spontan genau in der Mittagspause beim Aldi des Vertrauens. Und dachte mir so, hey, was soll in der Mittagspause denn am Dienstag denn schon los sein beim Aldi? Und denkst dir, Alter, haben die alle Mittagspause hier oder was? Also ich wohne ja jetzt hier gerade in einer Gegend, die davon geprägt ist, dass hier viele Büros sind oder Firmen oder sowas. Das ist eine Wohngegend. Da habe ich gesagt, Alter, wollt ihr jetzt alle in meiner Mittagspause zum Aldi? Was ist mit euch kaputt?
Ja, die Herzigs wollen auch mal raus.
Ja, schlimm, ey. Ich habe mich so aufgeregt. Aber egal.
Ne? Ja, ein bisschen mehr Zen, mein Freund.
Ja, ein bisschen mehr Zen, ja. Leck mich doch immer.
Ja, Alejandro sagt ganz richtig, Currywurst. eigentlich hat er recht.
Ja, also Currywurst hätte ich mir auch besser holen sollen. Egal. Ne, wir leben in einer Zeit, wo du alles bestellen kannst, ne? Auch eine Currywurst.
Kriegst du auch im Supermarkt.
Den kannst du auch bestellen inzwischen, ne? Dann kommt echt? Da so ein Gorilla-Fahrer, wie die alle heißen, angefahren und bringt dir deine Currywurst-Pommes.
Nee, die musst du am Stand essen.
Nee, ich finde das pervers, ne? Also, wenn denn schon ehrlich, gehst du selber los und holst sie dir selber.
Ich weiß noch, damals, als ich in meinen jungen Jahren und Anfangsjahren meines Trainerdaseins noch bei den Bears gecoacht habe, da war ja noch in dem Kabuff so ein Kioskwirt drin und der hat dann eben Currywurst verkauft. Dann habe ich vor jedem Training immer zweimal Curry mit Pommes Schranke gegessen.
Ich glaube sogar irgendein Ami Running Back, der hat sich ja auch mal kurz vom Training auch direkt eine reingepfeffert. Ich dachte, Alter, wie lustig ist das denn? Aber das ist so eine Sache, die ich bei vielen Sportplätzen beziehungsweise vor allem Footballplätzen so vermisse, ist so direkt vor Ort eine gastronomische Einrichtung, die so, ja, Greasy Spoony ist, ne? So ein Fettlöffel.
Ja. Ja. Alejandro sagt, kommt alles wieder. Also ich sag mal so, wenn es hier hinkriegt, dass ich dort eine Flatrate kriege, dann können wir nochmal über Trainerverträge reden.
Ich werde bezahlt in Wurst.
Ja, bei der ADA 2 habe ich mich dann immer mit dem Sven vorher getroffen, am Kutschi. Dann haben wir dann vorher eine Curry uns reingezwirbelt, bevor wir zum Training weitergefahren
sind. Ich sehe es schon vor mir, ne? Neuer Filmtitel. Eine Handvoll Currywurst. Für ein paar Currywürste mehr. Ne? Isst du genug, guckst du auch bald wie Clint Eastwood.
Ob du dann aber genauso schnell ziehst, weiß ich nicht.
Naja. Ja. Irgendwas kommt eh schnell raus, aber gut. Ja, ne? Kleiner Tipp, nimmt nie die Currywurst auf der stärksten Schärfestufe, die haut euch die Rosette weg.
Naja, es kommt da eher auf die Soße an.
Ja, ich hatte mal, meine Holze ist ja auch ganz gerne scharf und hab dann einfach einen Anfall von glühenden Wahnsinn einfach mal die stärkste Stufe genommen. Geht gar nicht. Also,
wenn dann nur noch
ich hab's überlebt, aber das war irgendwie, weiß nicht, ich glaube, meine Zunge hatte 2 Wochen keinen Geschmack mehr gehabt. Da war alles weggefräst.
Kann auch lebensgefährlich werden. Kann ja so den Blutdruck hochjagen. Da kann echt gesundheitliche Konsequenzen nach sich
ziehen. Ja, ne? Also irgendwie war das wie Pfefferspray. Ich glaube, die Soße war nur Pfefferspray, glaube ich. Aber das kann ich mir jetzt nicht erklären. Naja.
Oder Türklinkenenteiser.
Der bekannte Rostfraß. Geschmacksrichtung Rostfraß. Jetzt alles weg. Ja, so. Geplänkel. So, apropos Geplänkel. Ist überhaupt irgendwas in letzter Zeit passiert?
Eigentlich nicht. Bis auf eine neue Ansage, wer schon wieder irgendwo Headcoach bei irgendeinem Nationalteam ist.
Ah, eigentlich wollten wir ein Intro irgendwie Witz machen mit der Katja Krasavice, aber das haben wir uns jetzt nicht gegönnt.
Ne? Ja, wir machen das noch anders.
Nee, wir müssen uns eh hier irgendwie so Piercings rankleben jetzt, ne?
Ja, ich würd mir das eher so abtapen mit so einem X.
Oh mein Gott. Ja, Nazio, da werden ja gerade irgendwie Neuigkeiten ein bisschen, sag ich mal, rausgepfeffert. Und ich finde es ja irgendwie lustig, dass das jetzt schon im Januar alles so bekannt gegeben wird, weil viele Jahre davor war es ja meistens so, Nazio kommt jetzt bald irgendwann mal, ne? Und irgendwann im Laufe des Jahres wurde es mal bekannt gegeben und jetzt haben wir schon Januar und ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Personalie, die bekannt gegeben wurde.
Ja, nicht mal, mehr.
Also Headcoach-Personalie,
meine ich. Du musst dann noch diese ganzen komischen U17-Fleckmannschaften dazu rechnen.
Ah ja, die habe ich auch noch vergessen. Och Mensch, wow.
Wo keiner weiß, was soll denn das?
War das nicht sogar U17-Mädchen?
U17-Mädchen, U17-Jungen, wo ich mir frage, was ist denn das? Was ist denn das für eine Nazio-Einteilung vom Alter? Ja, wer spielt denn sowas? Wo holst du denn die Leute her? Es gibt doch gar keine Liga dafür, aber egal.
Okay, U17 hängt ja damit auch zusammen, dass es denn olympisch ist und
U17
das ist und also das
DOSB-Vorgaben, aber ja, momentan wird ja bei Flag Football richtig Hype gemacht, ne? Da wird ja jetzt richtig Druck aufgebaut.
Ja, ich muss aber vor allem sagen, ich find's ja geil. Jahrelang hatten wir gehört von einem, wir nennen seinen 50.000 Euro teuren Arsch nicht, von der Hubergröße, sind ja bald olympisch, bla bla bla, jahrelang gehört, ne? Und auf einmal werden jetzt die Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja. Ja, nächste Woche soll auf dem Adler Homefield, Stade Napoleon, auch irgendwie ein Camp stattfinden. Da kommen irgendwelche Carolina Panther-Typen. Frag mich nicht. Und für wen soll das sein? Für Flag-Footballer. Okay. Dafür braucht man NFL-Typen? Kranker Scheiß.
Also, sag mal so, vom Werbefaktor ist das extrem geil, ne?
Naja, aber dann denke ich mir so...
Von Coaching-Sicht, ne, ob die jetzt so viel Ahnung von Fleck haben, wissen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber hey, es sieht cool aus.
So.
Und ist mehr als, wenn jetzt gemein wäre, so die letzten 10 Jahre passiert ist.
Ja, aber Fleck-Football finde ich so extrem unsexy.
Naja, keiner will irgendwo einen dicken Bauch irgendwie mal hinterherrennen sehen. Ne? Aber Flag-Football ist halt, wie Mützer schon mal gesagt hatte, so die günstigste Einstiegsdroge, die wir haben können.
Das ist richtig.
Ne? Und mein Plädoyer ist für jeden Verein, macht eine Flag-Football-Abteilung auf. Vor allem für Jugendliche, beziehungsweise für die alten Säcke wie wir, die aus irgendwelchen haftungsrechtlichen Gründen am besten keinen Helm mehr anziehen sollten. Entweder weil sie sich selber hart wehtun oder anderen Leuten einfach den Helm irgendwo reintrammen. Ey, ne, beim Flag Football, da haben wir keinen Helm auf und überlegen uns das 5-mal, ob wir den Kopf irgendwo reinrammen.
Nö.
Naja, dann bei 6-mal machen wir es halt. ja, es ist halt eine günstige Einstiegsdroge.
Aber wir waren ja jetzt ja bei der Personalie. Wir, es gibt ja,
wer ist es denn? Wer
es
ist
gibt, denn? Es gibt ja einen neuen Namen für die Herren-Nationalmannschaft. Und kick mal einer an, das ist niemand geringer als Juan Fatah.
Alter Verwalter. Oder alter Fatah.
Also kann man jetzt nicht gegen Juan Fatah sagen. Auf jeden Fall qualifizierter Coach dafür. Hut ab. Ich habe mich dann bloß noch dann nebenbei gefragt, wie macht er das dann noch mit den Adlern nebenbei?
Ja du, ich sag's mal so, es gibt ja viele Head Coaches in der Nazio, die waren ja nebenbei woanders auch schon Head Coach.
Ja. Wobei ja eigentlich die Maßgabe sein sollte, die Auswahltrainer sollten nicht in einem Verein tätig sein.
Sollten.
Ist bei dem Herrn Nazio wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Da rennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele pensionierte Coaches rum. Ja.
Aber ich sag's mal so, jetzt von den deutschsprachigen Coaches her ist das jetzt, sag ich mal, ein ziemlicher Gewinn, muss ich sagen. Und ist auch, sag ich mal, also für mich ist mehr das Signal, dass die super Nachricht da dran, ne? Weil der Schuhan hat einen Riesennamen, Riesenstanding in Football Deutschland, ne? Und das gibt den ganzen wieder ein bisschen mehr, sag ich mal,
Auftrieb,
Finesse, Elan, ne? Ein bisschen mehr, ich wollte es nicht sagen, Hype.
Er hat es ja wohl, glaube ich, selber auch so ähnlich formuliert, dass jetzt wohl die Nationalmannschaft jetzt auch wieder an Bedeutung gewinnt.
Genau.
Ist es ihm wohl eine große Ehre, da wieder daran teilzunehmen. Und er hat ja auch internationale Erfahrung. Also von der Personalie alles super. Bin ich voll d'accord. Was ich mich denn jetzt so ein bisschen gefragt habe, weißt du, also ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu harte Kritik, aber weißt du, jetzt kriegst du die ganze Zeit Namen um die Ohren gehauen. Also jetzt nicht nur Juan Fatah, sondern eben auch die ganzen anderen Nazio-Teams. Und da fehlt mir jetzt so ein bisschen die angekündigte Transparenz. Wie ist man jetzt zu den Leuten gekommen? Also gut, dass Juan Fatah jetzt geeignet ist als Head Coach, ist klar. Aber bei den anderen, die kennst du ja alle irgendwie gar nicht. Gerade bei diesen Flag-Teams. Wie ist das da vonstatten gegangen? Wie kommen die Nasen da jetzt hin, wo sie sind? Und wie läuft jetzt das Auswahlverfahren für die ganzen Assistenztrainer? Wo man ja da schon bei dem einen oder anderen Nazio-Team habe ich dann so über Drecken gehört, schon wieder so alten Filz wittert, ne? So Seilschaften und sowas, ne? Bekannte Namen, also ne? Leute, die sich kennen, pushen sich da gegenseitig rein. Ist das so oder?
Ja, ich sag mal so, andere Frage ist es denn verkehrt, dass man seine Netzwerke spielen lässt, beziehungsweise seine Connections spielen lässt und dann Leute auch reinholt, wo man sagt, denen traue ich das zu. Solange es positiv wirkt, ist alles gut. Was wir die letzten Jahre halt hatten, war halt genau dieses Gefühl, dass man da nur reinkommt, wenn man XY kennt und das war's dann auch.
Ja, also gut, dass man jetzt wahrscheinlich an dem Auswahlprozess des Head Coaches jetzt nicht so beteiligt ist, ist logisch. Aber bei den Assistenztrainern, also Koordinatoren abwärts, sollte es ja dann doch ein transparentes Verfahren geben, wo Leute nach Eignung dann eingestellt werden und nicht nach ich kenne den oder mir passt seine Nase oder sowas, ne? Und da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Transparenz, muss ich sagen. Ist gut, wie gesagt, meckern auf hohem Level. Ich weiß nicht, wie man das jetzt alles kommunizieren soll, weil das ist dann eine ganze Menge.
Wollte ich gerade sagen.
Und irgendwo muss die Leute auch mal in Ruhe arbeiten lassen. Aber es gibt dann halt wieder den Nährboden für Gerüchte und Mauscheleien.
Ja, ich sag mal, ich versuch's mal von der anderen Seite aufzuziehen. Die Frage ist jetzt, muss es transparent sein? Es wäre schön, wenn es transparent wäre. Andere Frage ist dann aber auch, kann es schaden, wenn man zu transparent ist? Ne? Die sind ja, ja gerade sehr, sehr bemüht, transparent zu sein.
Du bist dann natürlich sehr damit beschäftigt, die ganze Zeit über zu kommunizieren.
Genau, ne? Vor lauter Transparenz kann die Transparenz verloren gehen. Es gab mal so ein Prinzip, ich habe es wieder vergessen, im Prinzip ist es dieses Wald vor lauter Bäumen, ne? Du sorgst dafür, dass die Leute den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, indem die einfach mit Meldungen vollballerst. Am Ende kannst du sagen, habe ich doch euch gesagt, ne? Ist ungefähr den Mailnummer 79, die ich euch von 80, die ich euch pro Tag schicke. Ne?
So versteckt man schlechte Nachrichten.
Genau, so versteckt man schön schlechte Nachrichten. Ich gehe mal. Andersrum aufgesagt, als Verband muss ich natürlich dann bei so einem Aushängeschild wie der Nazio dann auch Leute ranziehen, denen ich vertraue. Ne? Und das ist so die Frage, diese Transparenz in der Vertrauensbildung, ne? Muss ich die nach außen bringen?
Na, du weißt ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja, ne? Dass man jetzt, sag mal, die Football-Öffentlichkeit jetzt an dieser Entscheidung teilhaben lässt, fände ich ein bisschen schwierig, weil du machst dich dann auch angreifbar.
Naja, man könnte ja mal gucken, ob man irgendein Format dafür findet.
Du meinst sowas wie ein Casting? Oh mein Gott.
Ja, stell dir mal vor, Deutschland sucht den Supercoach.
Gott, ey, mein nicht vorhandenes Nippelpiercing kriegt gerade Rosetten.
Wen würdest du denn für sowas in die Jury packen?
Der Blöde ist, der Schuhenvater ist ja schon. Ist ja ein bisschen blöd, ne?
Ich glaube, der Izuma hat demnächst mehr Zeit.
Der Izuma hat demnächst mehr Zeit.
Stell dir mal vor, die neben Dieter Bohlen können sich beide so einen Battle liefern. Wer hat die dämlichsten Sprüche?
Oh, Gottes Willen. Ja, jetzt mal von Entertainment-Faktor fände ich es wahrscheinlich sehr, sehr lustig, wenn man das wirklich machen würde, ne?
Und Jan Stecker könnte dann halt den Pausenclown machen, ne? Der dann die Leute da dann irgendwie interviewt und rumscheucht. Das macht er ja bei Big Brother auch schon, ne? Wird er immer mehr zum Medienclown.
Ja, ich sag's mal so, ich glaube, der Verband würde sich jetzt ganz, ganz mies dran tun, jetzt mal ein bisschen nüchterner, wirklich mal so ein Ding zu machen. Weil die letzten Jahre haben wir schon oft genug gehört von irgendwelchen Kommissionen, die gebildet werden, die original 0,0 getagt haben, wo man so etwas erwarten könnte. Aber wenn man wirklich mal sowas machen würde, würde ich ja nicht nur erwarten, dass jemand von Verbandsseite da ist, der jetzt Verbandsfunktionär viel Ahnung hat.
Sondern auch von den Medien. Sind. Wir. stell dir uns mal beide in so einer Jury vor.
Nee, der sieht kacke aus.
Ich hätte dann gerne so einen Button.
Der hat Mundgeruch.
Ich hätte dann gerne so einen Button mit Falltür. Wie bei Mr. Burns.
Irgendwas mit einem Hammer.
Aber wir können ja mal rumspinnen. Was wären dann so Kriterien für einen Supercoach?
Aber jetzt mal ehrlich, ne? Das sind genau diese Sachen, ne? Eine gewisse Medienaffinität. Ne? Also eine gewisse Vorzeigbarkeit, ne? Also Olle Coach Blauze von irgendwo aus dem Ruhrpott, da wo das T-Shirt immer zu kurz war. Nein, bitte nicht.
Ne? Bauchfrei.
Ja, der immer bauchfrei rumrennt mit seinem Bierbauch.
Mit seinem One-Pack.
No. Irgendein Coach, wo der Gürtel nicht vorhanden ist, weil die Hose dauernd runterrutscht. Na, besser nicht. Ne? Kann menschlich und auch.
Oder wo Arsch Hose frisst.
Also, ist mal ehrlich. Nazio ist dummerweise ein Aushängeschild und ist halt ein bisschen schade, sag ich mal so, dass wir manche Coaches dann nicht Erwähnung finden könnten, die, sag ich mal, fachlich und menschlich total super sind, ne? Aber wo du sagst, bitte kein Foto von dem.
Aber lass uns doch mal den Spaß machen. So einfach mal so genau. Auf einer Gag-Ebene, welche Kategorien müsste es geben, um den zukünftigen Supercoach zu bewerten oder danach auszusuchen?
Er muss fotogen sein.
Fotogen? Wer hat die coolste Oakley-Brille?
Oh mein Gott, ja.
Da wären wir beide schon im Rennen.
Ja, er braucht schon einen gewissen Style, ne? Also.
Wer hat die coolste Art, sein Gameplan am Mann zu tragen?
Ja, und wer kann, sag ich mal, am authentischsten mit irgendwelchen Sachen, die er gerade bei hat, und am effektvollsten aufs Feld schmeißen, wenn er sauer ist? wer hat den geilsten Ausraster?
Und wer hat ein richtig geiles Football-Denglisch drauf?
Ja, aber auch so ein Denglisch, wo du sagst, alle Leute, die von Football Ahnung haben, sagen so, der hat gerade 5 Minuten Bullshit gelabert, und die Jungs von der Bild, boah, hat der Ahnung.
So wie Jim Pansy von Swampole, Alabama. Der wär doch gut. Und der Typ bräuchte natürlich eine Brust, die breit genug ist, um den Pleitegeier würdig drauf zu vertreten.
Oh, ja. Ne?
Und er muss gut mit einem Headset aussehen.
Er muss gut mit dem Headset aussehen und eine verdammt tiefe Stimme haben.
Wobei das Headset, naja, wofür braucht er es? Vielleicht um mit dem Coach mit dem DC an der Sideline zu quatschen. Hab ja festgestellt, wenn du so ein Headset aufhast, dann hält das die Spieler und deine nervigen Assistenztrainer davon ab, dich in einer Tour voll zu labern.
Genau, weil du auf den Ohr taub bist.
Ja, nicht nur, weil du taub bist, weil es aussieht, als wärst du jetzt schwer beschäftigt, wenn du da reinlaberst, und dabei quatschst du nur gerade die nächsten Flachwitze vom Flachwitz-Freitag ab.
Ja, oder machst du irgendwelche Sprachnachrichten oder sowas, ne?
Und dann hast du Ruhe vor den ganzen fragenden Pöbeln.
Auf den einen hörst du nur Wildecker Herzbuben. Und irgendwann kommt raus, dass der Stecker gar nicht steckt. Nee, ja, was man auch noch machen könnte, ist jetzt nicht nur Football-Fachwissen, muss das sein?
Dafür hat er die Position.
Dafür hat er die anderen, genau.
Ja, das ist ja mal das Ding, ne? Also eigentlich, die eigentlichen Helden im Coaching-Staff sind die Positionstrainer.
Nee. Jetzt sag bloß.
Die verkannten Helden aus der zweiten Reihe.
Nein.
Eigentlich erzähl ist das schon nicht. Die dritte Reihe.
Nein. Die wahren Helden sind die Assistant-Coaches von den Position-Coaches.
Die Hütchen aufbauen.
Die ganze Zeit, scheiße, was machen wir jetzt?
Die Walk-On-Coaches, das sind die heimlichen Helden.
Die Einzigen, die wirklich die Namen von allen kennen.
Ja, stimmt, bei mir ist es immer, ey, du da.
Mindestens, ne? Oder du machst halt ein, Nickname im Feuerwerk.
Bei mir dauert es auch echt mindestens drei Wochen, bis ich irgendwelche Namen halbwegs drauf habe. Also bei mir ist immer am besten, macht euch einen Tapestreifen auf den Helm und schreibt euren verdammten Namen drauf. Sonst seid ihr immer nur, ey, du da.
Ne, so, ey, wo ist denn der Uli? Ja, der hat doch aufgehört. Scheiße, jetzt habe ich den Namen gelernt. Ja, so viel dazu, ne?
Ja, also unser Vorschlag an den Verband, mach doch mal ein Casting draus.
Genau, und bringst das live beim Fernsehen. Und wer sollte an dem Casting eigentlich noch teilnehmen? Also jetzt so kommissionsmäßig. Also ich bin natürlich dafür, dass jemand vom Verband teilnimmt. Dass jemand noch dran teilnimmt, der, sag ich mal, medienmäßig ein bisschen Ahnung hat.
Ja, der Kegelmann, der hat jetzt die Head Coaches ernannt. Warum sollte der nicht in der Jury sitzen?
Okay. Dann müssten aber auch noch, also meines Erachtens muss dann vielleicht noch jemand dabei sein, der coachingmäßig viel Ahnung hat, aber ohne Investment in die Nation.
Also so als Coaches-Berater quasi. So,
genau,
so
von außerhalb
in die Szene hat und beurteilen kann, hat der Typ überhaupt fachliche Ahnung.
Jungs, der hat nur Scheiße gelabert. Ne? Ja, wie sollte das Casting vorstatten gehen? Sollte irgendwie ein Whiteboard gehen? Dann malen sie da irgendwas auf und dann hebt dann einer die Hand. Hör auf. Hör einfach auf.
Erzählen Sie doch mal ein paar Plattitüden. Welche haben Sie denn so drauf? touch the ball, you can't catch it. Okay, du bist dabei.
Genau, aber dann brauchen wir auch natürlich auch noch Schwerbehinderten- und Gleichbestellungsbeauftragte. Ne?
Ach so, du willst das inklusiv machen.
Ja, mindestens, ne? Also es muss ja nicht nur ein der Trainer sein oder eine die Trainerin, es kann dann auch ein
gehandicapter Trainer sein. Aber also ja, wenn er jetzt zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen ist, dann muss er aber ausgestattet werden mit so einem Gelände Rolli, ne? So dicken Reifen und so. Falls der Rasen mal Matsch ist.
Fällt dir irgendein Coach mal ein, der körperlich gehandicapt war, also wirklich stark?
Nur geistig. Davon jede Menge.
Oh Gott. Nee. Gottes Willen.
Nee,
wen hast du jetzt zum Feind gemacht?
Das kann sich jetzt jeder aussuchen. Nee, also ich würde mich sogar mit dazu zählen, aber ja, körperlich wüsste ich jetzt gar nicht. Wäre mir noch nicht über den Weg gelaufen, dass da ein gehandicapter Trainer mal irgendwie unterwegs gewesen wäre.
Um Gottes Willen muss ja kein Muss sein, ne? Aber ist mir gerade bei so nebenbei im Redefluss mal aufgefallen, ne?
Ja, warum sollst du denn nicht ein guter Trainer sein, wenn er es gut vermitteln kann?
Ne, also wir haben jetzt inzwischen auch Trainerinnen.
Die sind nicht behindert, nur weil sie Trainerinnen sind.
Das hast du jetzt gesagt.
Das war dein Subtext.
Oh mein Gott, das war dein Subtext, den du rausgehört hast. Mein Gott.
Naja, so wie du es gerade erzählt hast, wir waren gerade bei
gehandicapte
Coaches und wir haben Coachinnen. Also.
Ja, ah, leck mich doch am Arsch. Es geht um Gleichberechtigung, weißt du? Also im Herrenbereich haben wir jetzt natürlich Herrentrainer, ne, aber auch Frauen, die coachen.
Ja. Und das ist auch gut so.
Oh, Schleimer.
Ja, jemand muss ja dein Fauxpas wieder rausbügeln.
Danke, danke. Ey, Alter, jetzt redest du mein Fauxpas rein. Dankeschön, Arsch.
Damit du mir den Shitstorm abkriegst.
Ja, super. Ist schon wieder, ey. Ich hab einmal was gesagt, weißt du? Nur weil irgendwas mit Flötendröten war. Egal.
Ja, sonst krieg ich immer den Shitstorm ab. Also warum nicht auch mal
du? Ja, zu Recht.
Hä? Yeah. Was bist du denn für ein Sack, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Aber weißt du, wer dich zum Freund hat, braucht keine Feinde mehr.
Übrigens, ne, der Aspirant, ne, der müsste dann, sag ich mal, auch in der Lage sein, Shitstorms zu vermeiden. Ne? Ja. Also ich bin raus, ne, und
weißt du, was
sollte auch mit Instagram, sag ich mal, verantwortungsvoll umgehen können.
Da fallen mir zwei gute Kategorien ein. Also einmal kunstvolles Hütchen aufbauen für Drills.
Ernsthaft?
Und Whiteboard-Kalligrafie.
Oh.
Am besten so unleserlich wie möglich und mit ganz vielen Linien.
Ja, und je weniger Farben man benutzt, desto schlimmer wird's. Also ich bin ja jemand, der am Whiteboard ganz gerne mehrere Farben hat, damit es ein bisschen deutlicher ist, aus irgendwelchen pädagogischen Gründen. Ne? Ich finde es immer super, wenn Leute dann ein Whiteboard nehmen, viel zu klein und dann nur ein Stift, der fast keine Tinte mehr hat. Wo du dann davor sitzt und denkst, ist das jetzt Dreck oder ist das die Leine? Ich weiß es nicht. Gefolgt von den Leuten, die sich extra so mit Magneten so Liner gebastelt haben und sowas, ne? Und die Magneten immer wieder neu umschieben und denken so, ja, kannst du mal aufhören mit Männchen malen, ne? Mit Männchen basteln, hol gleich deine Warhammer-Figuren raus.
Übrigens, die Martina hat, ich weiß nicht gar nicht, ob sie es immer noch anbietet, hat mal richtig coole Magneten gebastelt, die sie auch verkauft hat, mit Team-Logo drauf. Hatte ich mal für die Thunderbirds bekommen und dann war ich aber ratzfatz weg.
Ja,
ich habe die mal gesehen, noch hier rumzuliegen, ganz cool.
Ja, ich hatte mal gesehen gehabt, da hatten wir wirklich so Whiteboard-Magneten gehabt mit den Positionsbezeichnungen. Ne? Mhm. Fand ich im ersten Augenblick relativ cool, bis ich gemerkt habe, um ein Play zu machen, ne? Schieb, 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 dann schiebt er sich da nicht so, ja genau.
Ne, ja, aber ich finde es nicht verkehrt, das schneller. Wenn du jetzt nicht unbedingt mit Beamer arbeiten willst und nicht ständig neu wischen willst, sondern einfach nur mal irgendwie Formationen darstellen willst oder jemand halt eine Motion darstellen willst, sind Magnete gar nicht verkehrt. Also damals im Stadion Wilmersdorf hatten wir ja diese Schulungsräume mit diesen Trennwänden, die da einziehen konntest. Und da haben wir uns dann irgendwann mal so eine dicke Folie raufgeklebt zum Bemalen. Und dann haben wir da, also eine magnetische Folie, und dann konnten wir da die Magnete anbringen, konnten da groß malen und war cool.
Übrigens, magnetische Folien, habe ich letztens mal gesehen, es gibt nicht nur magnetische Folien, sondern auch Stick-It-Anywhere-Folien, Whiteboard-Folien, die du überall ranpacken kannst.
Ja, 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 ja.
Die sich auch wieder ablösen lassen. Ne?
Die klatscht einfach cool. Nur ranhalten von selbst, kannst du wunderbar wieder abziehen. Weißt du, was es auch gibt? Bei meinem letzten Arbeitgeber, wo ich war, da haben die so einen Meetingraum eingerichtet mit Whiteboard-Wandfarbe. Magnetische Whiteboard-Wandfarbe. Du konntest also an die Wand malen und du konntest Magnete an die Wand machen. Total geil. Und konntest alles wieder abwischen. Ganz easy.
Freut denn auch denjenigen, der dann feststellt, das ist keine Whiteboard-Wandfarbe.
irgendwann sah es da drin aus, als hätte da irgend so ein Psychopath ständig irgendwelche komischen, geilen Botschaften an die Wand gemalt. Das sah irgendwann ziemlich weird aus, aber von der Idee her finde ich das cool.
Ja, das Problem ist, dass halt Whiteboard-Beschichtungen ja die ersten zwei Wochen relativ gut halten und danach wird es irgendwie komischerweise so ganz
wischen. Nee, 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 nee. Das war ein bisschen auch, ne? Aber oh. Schweineteuer.
Ja, um Gottes Willen, ne? Reicht ja schon so, dass die Umkleidekabinen meistens eh schon aussehen wie Sau, ne? Also ich habe mal so eine Folie erlebt, dann haben sie es an die Wand geballert, ne? Dummerweise haben sie vergessen, dass halt diese, sag ich mal, lasierte Raufaser drauf ist, die sehr, sehr rau ist.
Ja gut, dann bringt's auch nichts.
Packen das rein und zack, war die Folie kaputt.
Ja, da brauchst du schon eine glatte Wand für.
Komisch, ne? Also ich finde das ganz, ganz witzig. Letzten Endes sage ich mir so, nimmt einfach ein kleines Whiteboard mit, das ist einfacher, ganz ehrlich. Mhm. Und um Gottes Willen, passt auf, wo das hin ist, nicht, dass er einen irgendeinen Depp sich raufsetzt, auch schon mal passiert.
Und schreibt euren Namen drauf, die sind heiß begehrt.
Oh yes. Und kleiner Tipp, nicht werfen.
Gut, haben wir noch irgendwelche
Personalien?
Disziplin für den Supercoach. Rede halten.
Oh ja, wer kann die motivierendste Halbzeitansprache halten?
Ja, genau.
Und zwar
mit du liegst mit 20 Punkten in der Halbzeit hinten und jetzt musst du eine motivierende Ansprache finden.
Genau, ne? Und mit irgendwelchen lustigen Aufgaben nach dem Motto, alle unsere Starter offen sind verletzt. Irgendwie solche schönen Sachen, ne? Wie kriegt man das jetzt rum?
Das wäre doch cool. Da sitzt in der Jury und gibt's dann so eine Situation vor und jetzt dazu bitte eine Motivationsrede.
Also, ich find's lustig, dass wir über sowas reden, wenn ich dann dran denke, wie die meisten Teams normalerweise ihre Coaches finden. Ne? Oh, der ist da. Wir nehmen den. Ja, eigentlich sollte man auch so eine Sachen, ich meine, meistens ist ja als Vorstand immer so auf Tuchfühlung mit den Coaches, ne, ob man so dieselbe Wellenlänge hat und sowas, ne? Aber solche Kleinigkeiten wie kann der überhaupt motivieren und sowas, wird gar nicht großartig abgefragt, ne?
Nee, meistens nimmst du dann sogar noch so die Typen, die eigentlich keiner mehr haben wollte, so wie bei dem, ich nenne sie jetzt nur noch Berlin Second Chancers, wo dann Trainer auftauchen, die entweder da schon verbrannte Erde hinterlassen haben oder die eigentlich schon in Berlin persona non grata waren.
Ja, beziehungsweise Coach Plauze wieder. Ne?
Übrigens hat er auch eine Plauze, ja.
Oh Gottes Willen, ne? Wir tackeln wieder Baumstämme. Wunderbar.
Ja, so, ne? So in die Richtung geht das, ja.
Genau, und da wir ökologisch nachhaltig sind, stecken diese Baumstämme noch als Originalbaum im Boden.
So ein Generationsbaum. Hier haben schon 3 Generationen von Footballern geschädelt.
Ja, das Schlimme ist, ich habe es bei einem Team erlebt, das hatte sich vor knapp 10-12 Jahren neu gegründet und hab's dann da erlebt und dachte mir so, echt jetzt, Leute.
Man muss Tradition pflegen.
Ja. Aber nicht Baumpflege. So.
Juti, haben wir, glaube ich, ganz schön ausgereizt jetzt das Thema, oder? Das ist nicht mehr lustig.
Nee, ich komme schon auf Nachhaltigkeit, da hört es langsam auf.
Ich meine jetzt bei der Castingshow.
Ja, ich meine als Kriterium, ist der Coach nachhaltig? Bitte was?
Ja. Und wir dann fragen natürlich
so blöden Sachen wie, haben Sie einen Plan? Haben Sie einen, ja, und dann, haben Sie einen Projektplan?
Und dann natürlich dann das Telefonvoting, ne, wo die Zuschauer dann abstimmen können, wer ist denn ein Supercoach?
Ich sehe schon kommen, ich bin ein Coach, holt mich hier raus.
Das wäre dann das nächste Format? Oder Trainer Big Brother?
Oh, Gottes Willen.
Wo dann die ganzen Alpha-Tiere dann in einem Raum zusammengefercht sind. Ah, das gibt Totschlag.
Ja, genau, wo sie noch das Gatorade vom Auch und Spul 82 austrinken müssen.
mit ganz schönen Übungen, ja.
Das staubt. Das soll stauben. Ja, ansonsten ist eigentlich recht wenig passiert, außer wir hatten ja in den letzten Folgen auch schon mal ein bisschen drüber geredet, über Jugendteams, ne?
Ja.
Da hatten wir dieses leidvolle Thema gehabt, dass ein Team auf der Rheinschiene ja auch irgendwie 83 Trilliarden Spieler hat.
Da könnt ihr dann in die letzte Five Guys Folge reinhören. Dort haben wir das Thema ausgiebig besprochen, aber jetzt hattest du ja mal eine neue Liste gefunden, die bei eurem Jugendfootball in NRW ja doch traurigerweise sehr aussagekräftig ist.
Ja, und zwar auf den ersten Blick vom Verband sind es 21 Teams. Mhm. Dann guckst du genau rein und denkst dir so, wow, what the fuck. Also Stand jetzt, wir wissen ja, die Typhoons haben jetzt aus der GFLJ ja sich zurückgezogen.
Die machen jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Warte mal, darauf kommen wir noch. Über den Spannungsbogen. So, also wir reden jetzt von den Krokos, den Falcons, den Panthern, den Dolphins und den Jets, die jetzt in der GFLJ spielen. Ne? Also in der obersten U19 Tackle-Liga. So. Die anderen 21 Teams sind nicht 21 Teams, es sind 21 Vereine. Davon,
Ist das spannend! Ich hält's kaum noch aus.
Wir haben alleine von 21 Vereinen mussten sich zu mehreren, Spielgemeinschaften zusammenschließen. Ist das nicht toll? Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Spielgemeinschaften.
Sag doch mal einfach andersrum, von diesen 23 Teams, wie viel spielen denn Elvertecke?
Ja, da haben wir im Moment 18 Stück. Ah, nee, Quatsch, Elvertecke, oh Gott.
Elvertecke.
Elvertecke, oh, ganze 3 Teams können Elvertecke spielen. 3!
Das ist traurig.
In einem Bundesland mit 17 Millionen. Okay, jetzt die 5 Teams, die jetzt GVJ spielen, lassen wir jetzt mal außen vor. Ne? Denn wir hatten vor Jahren 3 Elverligen gehabt, außerhalb der GVJ. Mal jetzt mal so zum Absturz. Also ich nenne es jetzt mal Absturz. Ne? Oder Rücksturz in den Neunerbereich. So, der Rest muss Neuner melden. Und was da sehr bezeichnend ist, in diesem Elferbereich, ne, weißt du, wie viele davon Spielgemeinschaften sind?
Also 2. Ich weiß, dass die Typhoons, glaube ich, jetzt mit dem Bulldoze anspielen, ne?
Genau, die machen jetzt eine Elfer-Spielgemeinschaft.
Ja, traurig.
Dann macht Essen mit Mülheim eine Spielgemeinschaft. Wobei ich sagen muss, das sind mal Spielgemeinschaften, wo ich sage, von der räumlichen Entfernung her, total easy. Mhm. Ne? Typhoons sind in Düsseldorf, die Bulldozer sind in Düsseldorf. Alles gut, ne? Die Bulldozer sind im Düsseldorfer Süden, die Typhoons im Düsseldorfer Norden. Ne? Das ist schon mal eine gute Aufteilung. Ne? Essen und Mülheim, für die Leute, die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen, die sind sowas von dermaßen nebeneinander, das merkst du gar nicht, wenn du da durchfährst. Ne? Das ist das Ruhrgebiet. Ne? Da merkst du unter Umständen nur, dass es eine andere Stadt ist, weil die andere Kennzeichen haben. Das war's dann schon. Okay, Leute, die aus Essen kommen, werden sagen, Alter, Mülheim sieht ganz anders aus. Ja, okay. Für mich war es alles eine Soße. Ne? Da fährt die U-Bahn durch. Ja, alles gut. Ja, das ist von der Entfernung her cool. Die haben mehrere sogar. Krass. Manche sehen aus wie eine Straßenbahn, aber okay. So, aber im Elferbereich 2 von 3 Mannschaften sind Spielgemeinschaften.
Das ist heftig.
Das ist wirklich bittere Scheiße.
Ne? Und da muss man sich auch langsam mal wirklich Sorgen machen, was in den nächsten paar Jahren an Footballspielern in den Herrenbereich kommt. Also zum Glück ist es ja immer so, dass dann immer noch Quereinsteiger zum Herrenfootball kommen. Aber da wird mir Angst und Bange.
Ja, vor allem schaut man sich die ganzen Teams an, die jetzt im Ruhrgebiet sind. Ne? Jetzt haben wir Essen und Mülheim schon mal, sag ich mal, rausgenommen. So, dann habe ich denn noch in Dortmund die Giants. Warum nehme ich das Ruhrgebiet? Ruhrgebiet ist ein großes Ballungsgebiet, gut umfasst, ne, ist nicht so ländlich. So, was dann halt auffällt im Ruhrgebiet selber, ist, die sind alle nicht spielfähig, im Sinne von Elfer. Ne? Einzeln gesehen, ne? Die Giants zum Beispiel haben jetzt, stand jetzt noch nicht genug Pässe eingereicht für Neuner. Ja. Herne und Duisburg, die müssen auch eine Spielgemeinschaft machen. Ne? Duisburg hat momentan, stand jetzt noch nicht genug Pässe eingereicht. Okay, die Passfrist läuft noch, alles gut. Ne? Recklinghausen, Gelsenkirchen, die machen zusammen auch eine Spielgemeinschaft. Es gibt kein Team im Ruhrgebiet, was für sich allein genommen spielfähig ist für Elfer, geschweige denn für Neuner, stand jetzt. Außer die Giants, wenn sie genug Pässe einreichen. Und das ist für mich gerade ein bisschen so, wow, was zur Hölle ist los? Und wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, stellt man Folgendes fest. Die Teams, die in der Peripherie sind, wie zum Beispiel Minden, Mönchengladbach, Bielefeld, ganz weit draußen.
Die Stadt, ne, gibt's doch gar nicht.
Ne? Münster, ne? Die haben sogar 2 Teams, eins mit Elfer, eins mit Neuner, einmal die Mammuts und einmal die Blackhawks, die Elfer spielen, ne? Die quasi drumherum nichts haben. Denen geht soweit relativ gut, ne? Außer Wessling und Aachen, das ist jetzt eine ganz andere Nummer. Denen geht soweit ganz gut, ne? Und bis im Ballungszentrum hier in Nordrhein-Westfalen hast du anscheinend ein Problem, du hast nicht genügend Jungs. Ne?
Ja,
das ist gerade sehr, sehr, sehr bitter und macht mir auch ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Wir hatten schon mal festgestellt, so ungefähr 40% aller Herrenteams haben überhaupt eine U19.
Also das ist ja in Berlin hier auch so ähnlich. Also ja. Ich habe jetzt gerade mal nachgedacht, wer hat denn jetzt in Berlin eine Elfer U19? Und, die Adler haben auf jeden Fall eine. Bei den Rebels weiß ich noch gar nicht, ob die überhaupt gemeldet haben. Also es gibt noch keine Spielpläne oder sowas.
Ja, aber für die GVJ sollten eigentlich schon die
Meldungen raus sein. Ja, aber die Rebels-Jugend werden ja wohl kaum GVJ spielen.
Gott, gibt es wieder Wiedersehen mit den Spandau Bulldogs, Spielgemeinschaft Rebel Dogs?
Bei den Bulldogs weiß ich es ehrlich gesagt auch gar nicht. Mhm. Ich glaube, die Bears kriegen auch keine Elfer zusammen. Die Bullets hatten 2021 eine Elfer. Wie es jetzt ist, weiß ich gar nicht. Ich würde vermuten nicht. Die Kovas kannst du, naja, die, da baut jetzt Bobo irgendwie auf. Aber ich glaube auch nicht, dass sie eine Elfer haben. Und somit wäre fast eigentlich, also wo ich sicher sagen könnte, die haben eine Elfer-Mannschaft, das sind die Adler.
Wow. Also ich sehe es jetzt hier aus Düsseldorfer Sicht, ne? Für die Leute unter uns, die zuhören, die jetzt hier nicht aus der Gegend kommt, ne? An Düsseldorf, direkt an der Stadtgrenze dran, ist im Prinzip relativ sehr nah dran. Krefeld, wir haben eine Neuner-Mannschaft. Essen ist sehr nah dran. Langfeld ist direkt an der Stadtgrenze. Und da reden wir jetzt von einem Einzugsgebiet von vielleicht 700.000 Leuten. Ne? Also theoretisch könnte man sagen, ja, Berliner Südwest. Mhm. Und wie viele Teams wir da haben. Ne? Wir haben Langfeld, wir haben allein in Düsseldorf mit 600.000 Einwohnern jetzt drei Vereine, die Jugendfootball anbieten. Ne? Das wären, wenn jetzt Tempelhof Schöneberg auch drei Teams auf einmal hätte. Mhm. Ich glaube, die würden die Thunderbirds, sag ich mal, laufend kotzen gehen, wenn sowas passieren würde. Und die Copas auch so, Alter, habt ihr einen Schaden. Ne? Wir jammern jetzt ja auf einem relativ hohen Niveau, in Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz ist es einfach nur erschreckend, dass jetzt etwas passiert, was vor über 10 Jahren ich aus der Damenbundesliga damals gehört hatte, ne? Damenbundesliga 1, die Elfer gespielt hat, wo man sich darüber mokiert hat, dass Neuner in der zweiten Damenbundesliga die Elfer Damenbundesliga tot macht. Und jetzt ein paar Jahre später, muss ich sagen, wir haben recht gehabt.
Sieht so, sieht jetzt im Jugendfootball ähnlich aus.
Ne? Und das ist jetzt so die große, also ich sag mal so, jetzt ist großes Frustfressen angesagt, ehrlich gesagt, ne? Weil ich sehe jetzt momentan jetzt so allgemein Tendenz dazu, dass Neuner jetzt ein U19-Football anscheinend wird. Weil drei Viertel aller Jungs spielen jetzt Neuner.
Ja, aber gut.
Das ist bitter.
Ne? Klar kann also, man natürlich sagen, Corona hat einen Teil dazu beigetragen, aber jetzt sind wir nun eine geplante Saison nach Corona, wo die Teams jetzt eigentlich die Zeit hatten, Maßnahmen zu ergreifen, um wieder Mitspieler zu werben. Aber es passiert nichts.
Ja, beziehungsweise woran kannst du überlegen? Also ich hätte zuerst, sag ich mal, in die Tischkante gebissen, in Anführungsstrichen, als wir gesagt haben, wir machen nicht Elfer, wir machen Neuner. Wo ich gesagt habe, ja okay, lieber safe als sorry, ne, mit 32 Spielerpässen stand jetzt. Zwei mehr, als man braucht für Elfer, wo ich aber sage, solange ich nicht 22 Leute beim, sag ich mal, als Starter beim Training habe, plus noch entsprechende Leute zum Auswechseln, lass uns lieber so machen.
Also
so.
Gut, du wirst wahrscheinlich nie dieselben, also du wirst nie 22 Leute beim Training haben, aber ich weiß, ja, was du meinst. Wenn ich jetzt regelmäßig 15 Leute beim Training hätte und ich weiß, da kommen immer so zwischendurch nochmal welche Leute, würde ich es machen. Aber ja, nicht, wenn ich zwei Spielerpässe über Minimum hätte, dann würde ich mir das auch dreimal überlegen.
Ja, man sollte zumindest, sag ich mal, ab dem Zeitpunkt, wo du auf regelmäßig beim Training 11 Leute auf jeder Seite vom Ball hast, wo du sagst, die sind auf Positionen, die sie normalerweise auch spielen, beziehungsweise spielen können, ab da kannst du sagen, okay, wir gehen hoch in die nächste Stufe. Ne?
Markus schreibt hier auch gerade, früher waren auch 5 Jahrgänge zusammen, das stimmt.
Ja, jetzt sind es 3.
Man hat früher U20 gespielt, ne? Von 16 bis 20. Und da hattest du natürlich lange was von den Jungs. Jetzt hast du eine U16 bis U19. Und das sorgt dann schon natürlich dafür, dass du dann weniger Jungs im Durchlauf hast. Sportlich gesehen macht es eigentlich Sinn, weil die körperlichen Unterschiede ja dann doch wirklich gravierend sind, wenn ein 16-Jähriger gegen einen 20-Jährigen spielt. Ja, mit 20, 21 bist du auf dem Höhepunkt deiner körperlichen Leistungsfähigkeit, wenn du dementsprechend trainierst, und dann kannst du keinen 16-Jährigen dagegen setzen. Das funktioniert dann halt nur ein Programm, wo du dann wirklich sagen kannst, du hast da deine Altersgruppen, die dann immer nachrücken, und als 19- und 20-Jährige spielen die dann, und alles darunter ist auf der Bank, aber das kriegst du ja dann auch nicht hin. Du wirst also irgendwann in der Lage sein, dass ein 16-, 17-Jähriger gegen 20-Jährigen spielen muss, und das wird brutal. Also wir kennen das ja noch aus unserer Jugend, das war nicht witzig.
Nee, das war ein bisschen, sag mal so, als du selber in dem Alter warst, war es irgendwie cool, weil du hast da Leute weggerotzt, wenigstens.
Gutes. Da warst du der T-Rex auf dem Feld. Dann bist du hoch zu den Männern und wurdest da verprügelt.
Aber sowas von. Ja, das ist eins der Probleme, die wir haben, beziehungsweise Herausforderungen, die man hat. Ich sehe jetzt momentan so, ich war jetzt ein bisschen, sag ich mal, ja, halb erleichtert, als ich jetzt gemerkt habe, 80% der Teams haben dieselben Probleme wie wir.
Aber wenn ich jetzt mal so den Umkehrschluss mache, wenn wir halt immer sagen, wir haben eine gefühlte Dropout-Rate von über 70% und der Wert bleibt und wir haben jetzt aber weniger Jugendliche, wir haben nur noch diese 9er-Teams, davon kommen nur noch 30% hoch. Was bedeutet das nachher für die Männer?
Ja, ich habe das Gefühl, Corona ist das dazu beigetragen, dass wir wie in den 90ern so eine Blase haben, die jetzt ein bisschen platzt. Ne? Wir hatten jetzt den Hype gehabt durch Ran NFL. Jetzt hatten wir die 11, die jetzt, sag ich mal, diesen Zuschauer-Hype abgreift. Aber Spielermaterial wurde jetzt nicht wird momentan nicht so großartig mehr generiert. Was man jetzt beobachtet, ist, dass die 11 halt viele Spiele abzieht. Ne?
Naja,
Druck nach oben entsteht.
Aber das ist ja auch nur bis zum gewissen Grad. Also so ein ELF-Team zieht ja jetzt nicht 500 Spieler ab.
Nee, aber generiert dummerweise jetzt auch nicht viel Nachwuchs. Ich sag mal nicht direkt, dass die Elf den Nachwuchs für sich generiert, aber die mediale Aufmerksamkeit, die hat noch nicht so gewirkt. Ne?
Naja,
ist jetzt auch utopisch zu sagen, ne? Nur weil die Elf jetzt, sag ich mal, zweite Saison gespielt hat, dass wir jetzt 50 neue Jungs haben, ist jetzt utopisch, ne? Aber.
Na, ich sehe das Problem ein bisschen auf anderer Ebene. Also einerseits haben die Vereine es in Corona nicht geschafft, ihre Jugendlichen zu unterhalten. Also weiter zu coachen. Wir haben damals gesprochen, ne? über Online-Angebote und sowas. Ne? Das hat nicht jeder angekriegt. Jetzt sind die Vereine in einer finanziellen Situation, wo sie jetzt abwägen müssen. Stecken sie das Geld in die Männer, damit das weiter funktioniert, und packen da die Trainer rein, die sie dafür brauchen. Vernachlässigen aber dafür die Jugend. Weil so viele Trainer gibt's jetzt nicht. Das sehen wir hier in Berlin. Dann ist nämlich auch die Frage, welche Ansprüche haben die Trainer? Die Trainer gehen in die ganzen Top-Ligen, in die Top-Vereine, also GFL, ne? Weil da ist ja die Sogwirkung, die Trainer sind weg, die sind hoch in die ELF, da ist es viel dramatischer. Brauchen die GFL-Teams jetzt wieder mehr Trainer, die ziehen sie hoch. Und mit ein bisschen Glück haben die unterklassigen Vereine dann eben Trainer für die Männermannschaft, aber nicht mehr für die Jugendmannschaft und schon gar nicht mehr für die Frauenmannschaften.
Und was ist heute die Herausforderung als Jugendtrainer oder die du als Verein hast? Was ich gemerkt habe, viele wollen gerne, sag ich mal, maximal U19 coachen, aber am liebsten Männer irgendwo. Bei vielen Sachen habe ich das auch Gefühl, das ist so ein bisschen wie das gemachte Nest setzen. Ne? Du musst jetzt nicht so großartig Ausbildungsarbeit leisten. Das, was Coach Andi auch schon mal gesagt hat, was willst du für ein Coach sein? Willst du ein Coach sein mit geilem Playbook oder willst du ausbilden?
Mhm.
Ne? Und viele wollen so ihre Plays haben, ne? Und sagen so, bam, bam, Alter.
Ja, die wollen fertige Spieler haben und dann nur noch das System rüberstülpen.
Ne? Also im Prinzip ist das nichts weiter als aufs Platz geworfene Madden spielen. Ne?
Mhm.
Da habe ich so geile Spielzüge, bam, dann machen wir das und das und das und bams und dann machen wir so da fertig, booms, geil, ne? Aber den Weg dahin, da gibt es wenig Leute, die das wohl beschreiten wollen oder auch können. Oder halt, mein Eindruck bei manchen ist auch, die davor, sag ich mal, Schiss haben, sich damit auseinanderzusetzen. Wie bilde ich jetzt einen Kicker aus? Wie bilde ich einen Cornerback aus?
Ja, und holen sich dann die amerikanischen Trainer als Speaker rüber.
Ja, beziehungsweise die Amis, und die sollen das dann alles wuppen, ne?
Oder, ne, wie ich denn neulich mal, also bei den Five Guys die These aufgestellt habe, beziehungsweise ich habe mal mit Björn drüber gesprochen, dass dann eben die Freelancer-Coaches eine größere Rolle einnehmen werden.
Ja, und das ist das Problem, was wir jetzt in der Jugendarbeit selber haben. Alles unterhalb U19 Coaches zu finden, ist schon spaßig, sag ich mal, ne?
Ja, ich hab ja auch bei den Frauen jetzt gesprochen, ne? Also ich bin ja gerade so ein bisschen aushilfsmäßig bei den bei den Cobra Ladies dabei, und da habe ich ja auch mal mich drüber unterhalten. Ich sehe es in den nächsten Jahren als wirklich echt schwierig. Also ich sehe zappenduster, dass es für den Frauenfootball demnächst vernünftige Coaches geben wird. Also in Berlin auf jeden Fall, ne? Weil, wie ich gerade beschrieben habe, alle Coaches, die was auf sich halten, gehen hoch in die Männer, möglichst dann halt die GFL-Teams. Aber bei den Frauen, da passiert nichts mehr. Und
ja.
Da sage ich halt auch immer wieder, und das betrifft alle unterklassigen Vereine, alle kleinen Vereine und auch eben halt die Damenteams, ihr müsst euch die Trainer selber ranziehen. Ihr müsst aus den Kader, den ihr habt, irgendjemanden finden, der dann irgendwann mal aufhört und sagt, Trainer, ausbilden, 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 schickt sie zu Conventions und lasst einen Trainerschein machen und holt die Freelancer-Coaches ran.
Genau, und das mit den Trainerscheinen macht das so niederschwellig wie nur irgendwie möglich, ne? Also vom Finanziellen, vom Anspruch her und so weiter und so fort. Und ich bin auch wirklich davor, dass du das mit diesen Trainerscheinen ist eine super Sache. Ja, dass du da eine Ziellizenz brauchst, keine Ahnung, was alles, ne? Aber ich fände es jetzt viel, viel einfacher, sag ich mal, Leute in dieses Trainerdasein reinzubringen. Fang nicht direkt an als Defense Coordinator oder als Head Coach, sondern fang als Position Coach. Und sorgen wir dafür, dass es denn da auch so eine gezielte Ausbildung gibt für bestimmte Positionstrainer?
Da wollte ich gerade noch mal kurz einwerfen, weil wir müssen jetzt, also die Trainer von den Cobra Ladies gehen jetzt irgendwann demnächst zum Verbandstermin hier in Berlin, den wir mitmachen müssen, um dann an der Sideline stehen zu dürfen, ne? Sideline Pass. Da habe ich mir auch gedacht, oh, Berlin fängt jetzt damit an.
Was heißt Moment? Also erstmal, der Running Gag mit den Sideline-Pässen seit Jahren für mich, seit gefühlt über 10 Jahren, ist ja immer so, hey, wir brauchen einen Sideline-Pass. Ne? Okay, ich weiß nicht, ob es verjährt ist. Ich glaube, ich habe mal einen Sideline-Pass gehabt von irgendeinem Coach, der ich nicht war. Ne?
Ja, aber einfach angetickt. Aber jetzt so niederschwellig. Jetzt
musst du einen Lehrgang machen, um einen Sideline-Pass zu tragen? Ja, das ist der Sideline-Pass, den packst du dir schön an die Hose.
Ja, oder wahrscheinlich geht es dann da auch noch um Jugendschutz und so eine Geschichten. Keine Ahnung.
Was? Jedenfalls, was ist das für ein Zeitlinepass?
Weiß ich nicht. Ich bin gespannt,
was du erzählst.
Ja, ich werde es dir erzählen, wenn ich da war. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung. Ich kann mir nichts so darunter vorstellen. Aber zum Thema Niederschwelligkeit, da denke ich mir dann, weißt du, jetzt bin ich halt dann halt wieder unterwegs zum Training. Irgendwann ist dann wieder Camp und dann sind wieder Spiele. Eigentlich hatte ich auch gar keinen Bock mehr drauf, aber irgendwie werde ich schon wieder verhaftet. Ne, so kleiner Finger, ganzer Arm-Prinzip. Und dann denke ich mir, ey, jetzt muss ich echt noch einen Termin und so eine Scheiße mitmachen und damit ich an der Sideline stehen kann. Also, weißt du, niederschwellig ist dann halt was anderes, weil mit noch mehr Pflichttermin denke ich mir dann irgendwann auch, nö, ohne mich.
Es gibt einerseits immer diese ganzen, sag ich mal, Pflichtveranstaltungen, die den Verein auferlegen kann, ne? Ja. Dann musst du auf einmal dies und jenes machen, ne? Und irgendwann stehst du zu Hause und denkst dir, wieso wasche ich die Jerseys?
Ja, ich meine, das geht ja auch schon mal, ne? Ich verstehe ja auch, dass man das Ganze qualitativ irgendwie abliften will, ist ja auch alles gut und schön, aber das ist dann halt immer so dieser Spagat zwischen, was du gesagt hast, niederschwellig, aber auch Qualität und ich gerade, ja, wir müssen auch bei den kleinen Vereinen eine Qualität reinbringen, aber dann ist halt immer dieses Abwägen, wie viele Termine willst du den Leuten halt noch zumuten, wenn sie irgendwie mal ihre Lizenz machen sollen, ihre Lizenz verlängern sollen, dann sollen sie noch zu so einer Veranstaltung gehen und hast du nicht gesehen, dann denke ich mir, ey, Leute, wisst ihr, ich werde dafür nicht bezahlt, also...
Ja, also da bin ich ganz ehrlich dafür, fangen wir doch wirklich mit Kleinigkeiten erstmal an, weil mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und bei vielen Sachen habe ich das Gefühl, die wollen immer auch so ein High-Level-Shit.
Ja.
Ne? Und deswegen eine A-Lizenz und so weiter und so fort, aber das zum Beispiel mit einem Trainerassistenten-Lehrgang, auch total gute Sache eigentlich, ne? Aber eine Position-Coaches-Ausbildung, zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Creed-Maschine, dass man zum Beispiel sagen könnte, okay, jetzt pro Positionsgruppe vergeben wir jetzt beispielsweise jetzt für die Defense-Liner 4 Walk-on-Coaches-Spots, ne? Damit sie da ihren, sag ich mal, Defense-Line-Assistant-Coach-Schein machen können. Wäre auch nicht verkehrt, dass sie die ganzen Basics dann mitkriegen, die abgefragt werden könnten, ne? Oder man macht gezielte Cleanings, wo man sagen kann, so, ne, da ist jetzt am 15.05. ist jetzt Defense Line, 2 Tage lang, ne, Basics, 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 und hast du dann deinen Assistant Coach Defense Line Schein. Ja. Wäre mal eine Maßnahme, weil es gibt genug Leute, die jetzt als Coaches reinkommen und sagen, okay, jetzt habe ich den 5. O-Line Coach. Ich habe aber keinen für die Running Backs. Du machst jetzt die Running Backs. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Geh da zu der Klinik. Warum, dann weißt du Bescheid.
Apropos O-Liner, da kommt ja auch wieder noch so ein neues Problem auf uns zu. Also ich denke gerade im Frauenfootball, Mädels zu überzeugen, O-Line zu spielen. Kennst du das Problem auch? Also ich habe es gerade irgendwie so, also wir haben Mädels für die O-Line, aber die musst du dann halt auch aus anderen Positionsgruppen dann rekrutieren und dann musst du denen irgendwie schmackhaft machen, spiel doch mal O-Line oder sagen, ja, Pech gehabt, du machst das jetzt.
Also ich versuche mal die Kurve zu kriegen und sag mal, das ist nicht nur ein Mädelsproblem, ist auch mal ein Teamproblem. Ne? Du wirst immer eine Position haben, die, sag ich mal, nicht so sexy ist, im wahrsten Sinne des Wortes, oder wo einer gar keinen Bock drauf hat oder eine keinen Bock drauf hat. Ne? Und dann musst du es versuchen, das dann entsprechend schmackhaft zu machen. Und das ist manchmal Da kannst du einen Beduinen-Eisbären verkaufen, ne? Das ist, da musst du echt viel Gespür dafür haben, ne?
Tja. Ja, aber und, was wäre die Alternative? Mir fällt nur A-11-Football ein.
Ja.
Aber das dürfen wir laut Regelwerk nicht. So hat man mir, so haben mir ein paar Schiedsrichter schon mal erklärt. Nochmal zur Erklärung. A-11-Football ist quasi, du spielst mit einer Kicking-Formation. Weil da kannst du 11 passberechtigte Nummern auf den Platz bringen. Es gilt natürlich die Regel, 7 an der Linie, die 2 äußersten sind passberechtigt. Aber dadurch, dass du dann natürlich keine O-Line im klassischen Sinne aufstellst, sondern halt Russell Dazzle irgendwo auf dem Feld dann positionierst, ist es dann natürlich schwierig, A, für die Defense, aber auch B, für die Schiedsrichter dann durchzuzählen, wer ist denn jetzt passberechtigt und wer nicht. Und da spielst du dann halt wirklich Speed-Football, ne? Also ran an die Linie, zack, 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 blub, und Russell Dazzle und irgendwo fliegt mal ein Ball und irgendwo wird er da mal gefangen.
Irgendeiner wird den schon fangen. Das gefällt mir.
Ja, kann man mal bei YouTube gucken. A11-Football. Das wird ab und an mal an der Highschool gespielt. Es gab, ich weiß gar nicht mal, wie Highschool hieß, aber es gab eine Highschool, die hat ausschließlich so ein Football gespielt.
Ja, es gibt auch Speed-Football, wo du eine bestimmte Gewichtslast haben darfst, ne?
Und das sah sehr fancy aus. Also, wenn du keine O-Liner hast, was sollst du sonst machen? Und irgendwann kommen wir auch an diesem Punkt, wenn wir weiter 11-Football spielen wollen, dann wahrscheinlich müssen wir mal überlegen, wie wir so die O-Line so entlasten können.
Ich sag mal so, außer im Profibereich, wo es nicht so doll auffällt, im Amateurbereich bist du eigentlich als Coach immer gut beraten, wenn du in der Lage bist, nicht zu erkennen, wo sind unsere Grenzen, Stärken, sondern auch zu erkennen, wo sind eigentlich unsere Schwächen und wie kann ich die kaschieren.
Ja, und ne? Bei vielen ist es jetzt eben halt, das sehe ich jetzt aber schon seit ein paar Jahren, die O-Line.
Ja, weil das halt nicht so eine tolle Position ist. Es gibt immer viele Leute, die sagen, ich habe da richtig viel Bock drauf, ne? Dann gibt's die anderen Leute, wo du sagst, Gottes Willen, wo packe ich die hin?
Es ist dann natürlich auch so ein bisschen schwierig im Hobby-Football dann, ne? Zu ja, sagen, du musst jetzt die Position spielen, ich mach das hier freiwillig, bezahl dafür.
Ja, und zack, ist sie weg. Ne? Und versuchst du dann, oder eher dann woanders was zu spielen, wo du dann guckst und denkst so, da wird es auch nicht klappen. Ne? Gut, es ist halt Amateurprobleme, die wir haben. Ne? Das sind ja keine Profis, die wir bezahlen und sagen, hier, gib dir Geld, du musst jetzt spielen. Schön wär's. Wir würden das Leben ein bisschen einfacher machen. Aber das sind so Probleme, mit denen wir arbeiten müssen. Ja. Und das ist ja auch einer der Gründe, wo ich momentan auch, ne, nicht nur die Spielerpässen das Problem sehe im Jugendbereich, sondern auch zum Beispiel aus dem Damenbereich dieses große Argument, wir haben nicht genug Liner. Deswegen müssen wir Neuner machen.
Absolut.
Ich mir sage, denn stell doch einfach dein Playbook um. Ne? Denn du musst nicht immer anders hintersnappen. Nee?
Ja nee. Gut, aber wenn du jetzt keinen O-Line-Trainer hast, der jetzt mal was anderes coachen kann, dann ist es halt blöd.
Dann, ja, das sind aber Probleme, die sollte man recht früh erkennen können.
Nee, glaub mir, also meine Erfahrung ist halt, du hast nicht mehr die Coaches, die den Überblick haben, was du alles spielen könntest mit entsprechendem Material und dazu Alternativen haben. Es gibt immer mehr nur die Coaches, die haben halt ihre Vorstellungen und dann ist es halt wirklich dann halt der Spread Offense und dann muss das und das gespielt werden und dann wird da halt nicht von abgewichen. Beziehungsweise haben wir da nicht die Ahnung, was könnte man jetzt anders machen, gerade an der O-Line. Was gibt es da für verschiedene Techniken? Und dann bist du da alternativlos.
Ja, das ist auch, was ich momentan jetzt auch im O-Line-Bereich in Nordrhein-Westfalen teilweise beobachte, ist immer diese ganzen neuen, sag ich mal, fancy Techniken, die es dann gibt. Da gibt es immer ein paar Leute, die dann sagen so, das ist der Shit, das machen wir jetzt so. Und denkst du, ich habe aber nicht die Leute dafür.
Ja.
Ne? Das ist ja immer auch so ein Problem, was man erkennen muss. Ne? Es gibt halt die Coaches, die sagen, ich will das so, Punkt, aus. Ja, schön, besorgt dir die Leute. Ne?
Ja.
Ich kann nicht eine 5-2 spielen, wenn ich nur 2 Liner habe. Also doch, kannst versuchen, aber...
Das ist dann zum Beispiel das Problem auf der Defense-Seite. Ne? Da hatte ich dann im November dann auch mal so die Frage gestellt, was willst du für eine Defense-Line spielen? Naja, nur 4-2 und so. Okay, und ich so... Was hältst du denn von einer 3-5? Weil ich meine, du hast keine 4 D-Liner.
Also, ja, ne, und du musst auch mal auswechseln können.
Ja. Ja, genau, das habe ich dir auch gesagt. Nö, 4-2 sowieso. Ja, das kann ich.
Ne, oder ein bekanntes Problem ist jetzt zum Beispiel jetzt im Neuner-Bereich ist ja immer dieses Großartige, wenn dann Leute mit Spielzügen ankommen, wo sie immer durch die inneren Löcher laufen. Ja, ist es Neuner? Du hast nicht so viele Leute zum Vorblocken, das wird sehr interessant und irgendwann mal sehr eintönig, spätestens nach dem dritten Spielzug ballern dir die Hütte voll.
Na gut, ich meine, bei Neuner bietet sich dann halt Off-Tackle an, ne? Also so
die Edge. Und definitiv nicht an der Center.
Nicht.
Nee, aber da gibt's immer welche, die sagen so, das hat ein Elfer funktioniert, ja, deswegen war's auch Elfer.
Ja, und weißt du, und da triffst du dann halt Coaches, die meinen, sie wären Coaches, aber irgendwie das Prinzip nicht verstanden haben, ne? Was ist der Unterschied jetzt zwischen Elfer und Neuner? Ja, das ist doch gar nicht so viel, nur zwei Tage. Ja, aber das hat Auswirkungen.
Ja, das hat irgendwie schon irgendwelche genau, ne? Dann kannst du zum Beispiel nicht sagen so, ne, okay, denn, was ich jetzt auch schon mal jetzt gelernt hatte im Laufe der Zeit ist, dass man die Splits im Neuner vielleicht auch ein kleines bisschen anders machen sollte in der Line. Ne? Und dass man im Neuner, sag ich mal, dass die Offense-Liner im Neuner viel, viel beweglicher sein müssen als im Elfer. Ne? Da kannst du dich den klassischen Guard hinstellen, nur weil der Typ neben dem Center ein Guard sein sollte.
Ja,
den
muss kannst dann du so
als Guard coachen. Ne?
Da muss dann so ein Hybrid sein, ne? Zwischen Tackle und Guard. Ne? Muss er im Prinzip A, muss er einen Contain machen können, beziehungsweise muss er aber auch die Mitte blocken können.
Ja, der muss ja irgendwie so ein Hybrid, so ein Mutantenhybrid sein, ne? Der muss besser sein als ein Guard und besser sein als ein Tackle.
So kleiner Fasskörper und lange Arme. Ein Orang-Utan.
Ja. Das wäre gut. Ja, und das ist ja eine der Herausforderungen, die man da hat, ne? Und da weiß ich nicht, ob uns dann viel geholfen ist, wenn jetzt alle Teams nur noch Neuner machen. Ich habe mir zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, dass wir die Jungs ausbilden halt für den Herrenbereich. O-Line wird ein bisschen lustig, weil wir da so eine komische Hybridmischung halt machen müssen. Bei den Guards.
Naja, aber die Männer brauchen klassische, gut ausgebildete Tackle. Und das ist ja so mit die wichtigste Position, wenn du da vernünftig deine Spread-Offense spielen willst. Da kommst du um einen guten Tackle nicht drum rum.
Genau.
Was machst du jetzt? Es werden keine mehr ausgebildet, weil im Jugendfootball gibt's keine mehr. Jetzt fängst du an, beim Männer-Football-Tackle auszubilden. Wird doof.
Ja, und dann hast du das Problem mit den Running Backs in der Offense, ne? Die Reads für den Running Back sind auf einmal auch komplett anders, weil er hat auf einmal, da fehlen ihm zwei Löcher. Beziehungsweise er kommt in den Herrenbereich hoch und denkt sich, warum sind so viele Leute vor mir? Ja. Ne? Warum sind da so viele Defense-Liner? Komisch, alles viel weiter, die Wege sind viel weiter. Ne? Für den Quarterback, okay, außer für den Quarterback wird es vielleicht ein kleines bisschen entspannter in der Passsituation. Er hat viel mehr Platz, ne?
Naja, aber auch da muss er halt auch anders lesen können und so, ne?
Ja, ne? Je nachdem, was denn die Defense auf einmal spielt, weil die Defense ist ja nicht drauf geeicht, wo sie die anderen zwei Leute hinpackt, ne? Ne? Da wird es dann halt entsprechend, wenn er den Ball loswerden will, dann auch ein bisschen interessanter, weil er dann auf einmal viel mehr Safeties hat als vorher. Ne? Wo kommen die jetzt auf einmal her? Ne?
Ja, also wir stellen fest, die Problematik, dass immer mehr Teams Neuner spielen in der Jugend, da zieht dann noch ein Rattenschwanz nach sich.
Genau, ne? Und dann ist auch noch die Frage, ne, als Coach, die meisten Probleme, die wir haben, ist natürlich nicht nur Spielergewinnung, sondern auch Coachesgewinnung. So, wenn jetzt die Wahl hast, ne, zum Beispiel in Düsseldorf, ne, ich möchte gerne Football coachen und
ich bin
so ein Neuner-Team, dann mache ich doch Elfer, ist doch geiler, da weiß ich wenigstens, was los ist.
Ja, wobei ich sagen würde, dass es, glaube ich, von der Priorität erstmal wichtig wäre, gute Coaches ranzukriegen, damit du ein Programm aufbauen kannst, weil zu einem guten Programm kommen dann die guten Spieler oder kommen mehr Spieler. Wenn da auf jeden Fall eine geile Trainercrew da steht und die Jungs haben auf einmal wieder Spaß beim Training, weil da Input kommt und die sehen, es geht voran.
Genau, das ist das, ne? Den Spaß generieren.
Und da kommt auch dann automatisch die Jungs, weil sich das rumspricht.
Genau, das Wichtigste ist erstmal den Jungs die Freude an diesem Happening mitgeben. Ist manchmal schwierig, ich merk's ja selber. Es gibt Tage, wo du denkst so, ne, ganz normal, ist menschlich, ne? Und dann musst du versuchen, dieses Mojo zu finden für die Jungs, wo sie sagen so, boah, ich hab da voll Bock drauf oder sowas, ne? Und dann machst du halt so eine Sachen wie ein Crazy Monday oder sowas. Einfach nur, ein bisschen Bock reinkommt, ne? Du musst ihm, sag ich mal, dieses Mojo, diesen Bock bei den Jungs, ne? Den kannst du nicht am 1.11. einfach mal anschmeißen und der hält durch bis zum 30.09.
Ja, also ich glaube, am wichtigsten ist, dass ein Coach dieses Leuchten in den Augen mitbringt, der Bock hat, den Jungs was beizubringen und das auch transportieren kann, mit so einer Attitüde, die positiv vermittelt und dann kommt der Spaß von ganz alleine. Wenn die Jungs vernünftig behandelt werden auf Augenhöhe, Und da kommt ein Trainer, der Spaß am Football einfach vermitteln kann und da auf einmal mit fancy Drills um die Ecke kommt. Da wird auf einmal Trainingsequipment benutzt, da werden auf einmal verschiedene Drills benutzt. Du machst nicht jeden Tag dasselbe, da brennt der Laden.
Ja.
Aber dafür musst du dann erstmal wieder Trainer finden.
Genau, du musst erstmal Trainer finden. Du brauchst erstmal einen Plan, du brauchst ein bisschen Gespür, ne, und ab und zu mal ein bisschen Abwechslung reinballern. Ja.
Und da ist dann, da ist so ein Problem. Na klar, wenn du jetzt jemanden aus deinem Team nimmst, der dann Trainer machen soll, woher soll er das kennen? Wenn das ihm nicht vorher mal irgendwie beigebracht worden ist von einem anderen Trainer, der schon mal da war, wo er das als Spieler mitgemacht hat, dann hat er dieses Repertoire nicht. Und dann schick ihn halt für die X und O's zu den Conventions oder was ich was. Und zum Vermitteln diesen Shits hol dir dann halt eben die Freelancer.
Ja, um einfach dieses, ich bin schon wieder bei diesem Mojo-Begriff, ne, das ist ein bisschen Voodoo, ne, diese Zauberei wirklich zu haben, ne. Du musst jetzt nicht, sag ich mal, der geilste Kicker-Coach überhaupt sein, aber wenn du das Gefühl, du musst die Leute kicken können, ne, du musst sie anfeuern können, in jeglicher Art und Weise. Und das ist die Herausforderung. Davor haben manche, glaube ich, ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Schiss davor, ne, einfach mal machen.
Ja. Ja, und dann halt Bewusstsein halt auch für dieses ganze Mindset-Zeug mit dabei haben. Ne? Das wird immer wichtiger. Du musst die Jungs irgendwie dazu kriegen, die dazu zu erziehen, Sportler zu sein.
Den Wettbewerb zu leben, in positiver Art und Weise. Ne?
Ja, nicht Feuer, nur den Wettbewerb zu leben, sondern wie verhältst du dich denn als Sportler? Ne? Was gehört dann zum Football dazu? Was erwarten wir von dir? Wir erwarten, dass du regelmäßig zum Training kommst. Warum? Ja, weil wegen Hyperkompensationseffekt und so. Macht keinen Sinn, wenn du nur alle 2 Wochen zum Training kommst, weil du keinen Trainingseffekt hast. Und Wissen und Blau und Blub. Und also, ne, was den Jungs zu vermitteln, was erwarte ich von dir als Sportler? Was ist nötig, um erfolgreich zu sein? Und warum ist es nötig, ja? Also die Hintergründe zu erklären? Weil nur wenn ich weiß, was die Hintergründe sind, kann ich ja mündig entscheiden.
Ja, und Frustrationstoleranz aufbauen, die ganzen Kleinigkeiten und sowas. Ne? Ja, ich sag mal so, das sind so eine Sachen, wer sag ich mal, im Neuner erfolgreich Football gespielt hat. Natürlich werden manche sagen, ja, im Neuner erfolgreich Football spielen, ist die Jugendbundesliga, bla bla bla. Ne? Aber wenn du erfolgreich bist, du denn schon, wenn du mit deinen Teams nicht nur gewinnst, sondern auch das Gefühl hast, so, wir waren cool, wir waren gut dabei, ne? Und du auch weißt, warum. Ne? Und auch mal ein Spiel verliert, lernst zu verlieren, weil dann gehst du mit einer, sag ich mal, mit einer gewissen Toleranz in die nächste Stufe rein. Mhm. Ne? Weil verlieren müssen wir auch lernen, ne? Und die Jungs müssen auch verlieren können.
Ja, man muss den Jungs auch beibringen, wie man zum Beispiel Videos guckt. Ne? Und,
das ist auch ein schönes
Thema. Nicht nur Videos gucken, sondern wie nimmt man sie auch auf?
Ja, das hatte ich jetzt nämlich jetzt beim Training jetzt auch gehabt. Ich habe jetzt angefangen, wir haben mit der Installation angefangen, Videos aufzunehmen. Und das ist ein schönes Thema. Videos aufnehmen, so Do's und Don'ts. Wir hatten das schon mal gehabt, über Videos mal zu reden, ne? Fangen wir mal auf der anderen Seite mal an. Was kann denn alles beim Videoaufnehmen so richtig in die Binsen gehen?
Na, vielleicht sollten wir erstmal mit dem Equipment anfangen.
Oh ja, Equipment. Also, ich finde ganz wichtig, nimmt Equipment, was, sag ich mal, die Temperaturen auch aushält. Jetzt zum Beispiel im Winter. Ne? Nimmt nicht vom Opa die alte, sag ich mal, Super 8-Kasse.
Wollte ich gerade sagen, die Super 8.
Ne? Ne? Nur weil es da ist. Ne? Es ist immer gut, irgendwas in den Hintern zu haben. Ne? Aber scheut euch nicht davon, so wie ich jetzt letztens, ne, das alte iPhone von der Mama zu nehmen. Nach dem Motto, hey, zweite Kamera. Ich muss jetzt, ehrlich gesagt, ich bin jetzt ein bisschen, sag ich mal, rustikal unterwegs und sag mal, ich muss jetzt keine GoPro haben. GoPro 93, weiß ja gar nicht, wie viele Versionen es inzwischen gibt, die für 600 Euro. Und sagt, boah, das ist eine geile Kamera. Ja, jetzt hast du 600 Euro für eine Kamera ausgegeben.
Ja, es gibt auch günstig Alternativen zur GoPro. Richtig. Also ich finde an sich vom Begriff her GoPro, ne, diese kleinen Action-Cams, die da auch so ein bisschen was abkönnen.
Ja, die sind schon cool, ne?
Find ich schon mal per se nicht verkehrt. Ich habe selber eine und macht sich fürs Training auch mal ganz gut. Kannst auch mit dem Handy fernsteuern. Ja, weil ich würde jetzt halt ungern mein privates Handy da jetzt halt ständig benutzen oder jemand anders in die Hand drücken, um damit aufzunehmen. So muss ja keiner meine Pornosammlung da drauf sehen.
Vor allem nicht beim Training.
Ready, down, set, fuck. Genau. Ja. Also von daher macht fürs Training GoPro Sinn. Für Spiel brauchst du aber was anderes. Ja. Da brauchst du dann diese klassischen Camcorder mit Zoom, wo du ins Spielfeld reinzoomen kannst. Das können die GoPros ja nicht. Die haben ja eine feste Brennweite, da kannst du höchstens digital reinzoomen, was dann aber nachher Qualitätsverlust des Bildes bedeutet.
Ja, also bei digitalen Ranzoomen, wenn ihr das machen müsst mit einer Kamera, die mindestens 2 bis 4K hat, weil dann wird es nicht so schlimm. Aus 50 Meter Entfernung geht das dann noch. 100 Meter Entfernung, vergiss es. Kannst du die Nummer raten.
Was der Vorteil bei so einer Actioncam ist, du kannst dann zum Beispiel so eine Gimmicks machen, wie deinem Quarterback mal die Kamera auf den Helm kleben oder schneiden. Und dann kannst du ihm anhand dessen dann zeigen, aus seinem Sicht, aus seinem Blickwinkel, wo sind die Reads. Wie
ist das bei Gimmicks?
Wo ist gerade der Safety? Wo geht der gerade hin? Wie hättest du ihn jetzt lesen müssen? Wo geht die Lücke auf?
Ja, das sind aber halt so Gimmicks und da kannst du auch von Rollei so ein 90-Euro-Ding nehmen.
Ja, ne? es gibt auch günstige Action-Camps, ne? Gar keine Frage.
Wenn der Ding nämlich kaputt geht, dann holst du nicht, als wenn die 600 Euro GoPro kaputt geht. Ne? Dann ist es nur halb so wild, vor allem wenn er mal einen weggeschüttelt kriegt.
Die GoPro geht nicht kaputt.
Die geht nicht. Hast du schon mal mit Nose-Tackle gewettet?
Ja, du sollst dir ja nicht ohne O-Liner auf den Kopf schnallen. Ziehst du einen Redshirt, beim Redshirt über den Kopf und ein Redshirt wird er eh nicht angefasst.
Echt?
Normalerweise schon. Ne? So,
aber was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Ja. So, jetzt weiß ich, warum der immer so sauer war. Andererseits, ne, wenn ihr irgendwo, so wie ich jetzt, ein Handy übrig habt, wo er sagt, die Qualität ist okay, ja, mit der kann ich leben, zum Beispiel wenn du Unit-Training aufnimmst, ne, sprich nichts dagegen, ein altes Handy zu nehmen. Solange wir in der Lage sind, A, das die ganze Zeit laufen zu lassen, ja, notfalls eine Powerbank, mit einem Stativ bitte. Ja, um Gottes Willen, nimmt ein Stativ. Und wenn es ein Monostativ ist, ja, damit das Bild einigermaßen stabil ist und lernt damit umzugehen. Ne? Also zum Beispiel, ich bin ja einer Dead iPhone. Ich nehme ein altes iPhone, weil dann weiß ich sofort, wie das funktioniert. Ne? Sucht euch Leute, die damit auch umgehen könnt. Ne? Also nehmt keinen Samsung-Jünger und gebt denen erstmal das iPhone in die Hand. Ey, wo muss ich denn da hindrücken? Und umgekehrt
aber
auch nicht.
Aber da fängst du schon an. Du brauchst da, also bist du auf deine Sick Boys angewiesen, die mitmachen können und denen musst du es ja so einfach wie möglich machen. Wenn du denen jetzt sagst, du, hier, Apple ist speziell, das musst du jetzt so und so machen. Gut, ich meine, letztendlich haben die Aufnahmeprogramme alle einen roten Knopf, den drückst du für genau. An und drückst ihn wieder für aus.
Das sind die Sachen, die immer schief gehen können, ne? Genau falsch rumdrücken. Ich hatte mal einen kleinen Trick. Besorgt euch für 20, 30 Euro ein normales Stativ, für eure Unit-Phase zum Beispiel, wenn ihr die mal aufnehmen wollt, und besorgt euch im Elektronikladen des Vertrauens eine billige Bluetooth-Fernbedienung. Oder bei Amazon von mir aus, ne? Die kosten manchmal mit so einem Billigstativ, ne, 10 Euro oder sowas, ne? Weil dann könnt ihr immer von Rap zu Rap immer auf Start-Stop drücken. In der Hand versteckt. Und dann habt ihr die ganzen Wiederholungen drauf. Das ist die einfachste Variante, die wir haben können, bei Unit-Training. Aber auch, wenn wir wenig Leute haben beim Spiel, ne, besorgt euch ein Stativ, packt das irgendwo hin, in Reichweite. Guckt vorher, was ihr drauf haben wollt. Den Videobereich, den ihr haben wollt, justiert euer Team, dass es dann immer von dort den Snap macht. Und dann könnt ihr dann immer von Snap zu Snap mit der Fernbedienung das aufnehmen, falls ihr keinen Sickboy habt.
Mittlerweile bin ich ja ein Fan von diesen 3-Meter-Stativen.
Ja, die sind geil, ne? Ja. Und das Witzige ist, ne, ich hatte mal geschaut gehabt, kleiner Tipp, es gibt ja manchmal Lampenstative, die kosten weniger als das Kamerastativ aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt kommt
ja,
der Witz.
Jetzt kommt das der Witz. Problem. Hab ich
die haben das gelbe Gewinde da oben drauf.
Ja, nee, habe ich auch gemacht. Mach es nicht, weil die sind nicht rostfrei. Wenn es einmal richtig schüttet, dann ist das Ding verrostet.
Ah, echt jetzt?
Ja, also ich habe mir auch eins für 30 oder 40 Euro gekauft. Und dann hat es einmal richtig geschüttet. Und dann war das Ding halt nur noch, die Suppe kam dann da rot rausgelaufen aus diesem Stativ. Also da brauchst du schon was Vernünftiges. Das kostet leider ein bisschen Geld. Oder man bastelt sich das irgendwie selbst, keine Ahnung. Da bist du ja der Fachmann. Aber so vom
Poolstange.
Aber vom Nutzen her ist es halt einfach geil, wenn du von wirklich schräg oben die Draufsicht auf die O-Line hast, dann kannst du es viel besser analysieren, was so Winkel und Blockwege angeht und sowas.
Also es gibt Apps, mit der kann man Handys fernsteuern. Die sind auch teilweise umsonst. Müsst ihr mal googeln, Kamerafernsteuerung. Es gab mal Coaches Eye und etwas mit F, dessen Namen ich schon wieder gerade vergessen habe. Filmic Filmic, genau. Damit kann man zum Beispiel jetzt, wenn auf einem Handy die App drauf ist und auf der anderen App drauf ist, kannst du das die Kamera von dort fernsteuern.
Ja, du, das haben ja die Action-Cams auch, die haben ja dann auch schon Bluetooth und dann kann, oder WLAN und dann kannst du das übers Handy auch machen.
Genau, ne? Also irgendwas, mit dem du es fernsteuern kannst und dann kannst du, könnt ihr euch zum Beispiel jetzt zum Baumarkt fahren, in die Poolabteilung, da gibt es ja immer diese Poolstangen. Und die gehen, kann man auch locker auf 2,50 Meter bis 3 Meter ausziehen. Ne? Und dann gibt es dann bei Amazon dann diese Klemmhalterungen, die man sich kaufen kann für einen Zehner. Und dann schraubst du da oben dann die Kamera drauf, beziehungsweise mit der Klemmhaltung dann halt, sag ich mal, 0815 Handy. Und dann gibst du irgendein Sickboy das Ding. Ne? Und dann kann er schön schräg von oben filmen. Und das ist ein cooler Winkel.
Drohnen könnte man auch machen, hat natürlich eine sehr geile Draufsicht. Du kannst dann sogar dann halt auch mit dem Spielgeschehen mitgehen. Ich find's aber immer nur nervig, laut, ja, dieses Summen, das nervt mich dann immer. Und dann brauchst du halt auch wirklich einen, der das Ding fernsteuern kann. Und du musst dann auf ein paar gesetzliche Regelungen achten, ob du da vor Ort fliegen darfst oder nicht.
Und jeder Drohne muss der Akku mal schnell ausgetauscht werden. Ne?
Ja, also bei DJI. Das ist geil,
aber umfangreich,
ja.
Ne?
Ja, bei der DJI hast du pro Akku eine halbe Stunde Akkuleistung. Du musst das schon genau planen, wann die Drohne einsetzen willst und wann sie mal zwischendurch noch schnell landen kannst, um den Akku auszutauschen. Also gibt geile Bilder, aber der Aufwand, den finde ich halt ein bisschen hoch, den muss man halt einplanen. Und die Lärmbelästigung dabei finde ich dann halt auch nervig. Also du hast ja immer so das Gefühl, dann ist irgendwie über dir irgendwie Hubschrauberalarm oder Mückeninvasion. Finde ich teilweise immer so ein bisschen ablenkend. Der neue Trend geht ja zu Spionageballons. Also wenn ihr mal bei Wish gucken könnt, die sind leiser und die kannst du, glaube ich, stationär über dir halten.
Ja, seid aber Vorsicht, soweit ich gehört habe, soll die Luftwaffe bald auch F-35 Kampfflugzeuge haben und die haben schon geübt, die Dinge abzuballern. Schwierig. Ne? Der Holger hat gerade auch geschrieben, wird uns fürs Training ein 8 Meter, was? 8 Meter?
Crank.
Glasfaser-Kunststoff-Ausschießstativ und eine gebrauchte GoPro obendrauf und gesteuert via WLAN mit dem Handy. Yes, das ist genau das. Der Filmer steht 5 Meter hinter den letzten Back. GoPro, weil die am meisten Licht aufnehmen kann. Das sind sehr gute Tipps, muss ich sagen. Ne? Vor allem wichtig ist halt, dieses Stativ so hoch wie möglich und wirklich bitte ein wirklich stabiles Stativ nehmen, weil ich habe manche Stative gesehen, wo ich sage, wupp, da hat eine Fliege gefurzt und das Ding hat sich verbogen.
Gut, ich meine, bei 8 Meter hast du irgendwann ordentlich Schwankungen drin. Ne?
Ja, ich sag mal, wenn es GFK ist, dann kannst du schon, je nachdem, ein bisschen was aushalten. Und das Gute ist, die GoPro ist nicht so schwer. Ne?
Richtig, die ist ja klein und handlich und
genau. Und
wie gesagt, kann halt auch ein bisschen mal was ab, ne? Wenn die runterfällt oder so oder jemand gegenkommt, dann ist sie nicht gleich im Arsch.
Genau, und wichtig ist halt diese Fernsteuerung, ne? Vor allem, wenn ihr euch nur auf eine Kamera verlasst. Dann ist eine Fernsteuerung hundertprozentig wichtig. Ja. Ich habe es mal gehabt, da habe ich mal probeweise mal mit 3 Action-Cams mal statisch gefilmt ein Spiel, ne? Weil ich mal gucken wollte, wie es denn funktioniert. Hab dann festgestellt, so statisch immer so ein Sideline-Shot schräg von der Ecke aus, jeweils gegenüberliegende Seiten, ist als Backup eine gute Idee, ne? Aber halt nur als Backup. Ne? Selbst wenn du eine Software hast, die das, sag ich mal, wie Huddle zum Beispiel dann selber schneiden kann, auch cool, aber ist nur ein Backup. Ich habe mal ein Scouting-Video gekriegt, da hatten sie auch so ein Ausschießstativ gehabt, auf 5 Meter oder weiß ja geil wie hoch, nur mit einer GoPro direkt von der Mittellinie aus. Ja, also ich konnte sehen, dass 2 Teams gegeneinander spielen.
Ja, also das ist immer das Problem, ne? Wenn du mit einer GoPro arbeitest, dann musst du halt immer ungefähr 10 Yards hinter der O-Line bleiben, damit du dann alles erkennst. Deswegen ist es da dann gut, wenn du immer vom selben Fleck dann spielst, weil jedes Mal dieses Riesenstativ dann rumschleppen, wird dann halt auch immer doof. Und was ich noch sagen wollte, wenn ihr eure Drills filmen wollt, zeichnet euch die Drills auf, die ihr machen wollt und guckt schon mal, wo ihr auf dieser Skizze die Kamera positioniert und gibt das dann dem Sickboy. Und was sich sehr wirklich lohnt, und es war ein bisschen Arbeit, das zu machen, den Jungs eine Anleitung zu schreiben, wie zu filmen und was zu filmen ist. Gerade dann auch beim Game Day, ja, wie der Ausschnitt sein soll, von wo der Ausschnitt sein soll, wann man wieder ausdrückt, wie man zoomt und so eine Geschichten. Macht euch die Arbeit, macht das mal auf so eine kleine Karte, laminiert die ein, hängt die mit an die Kamera ran und jeder Sickboy, der da mal filmt, muss sich da dann mal durchlesen, dann weiß er, wie er aufnehmen soll.
Genau, und wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Scrimmage mal zu filmen, von der Herrenmannschaft, von der Jugendmannschaft, für Leute, die jetzt öfters mal Spiele filmen sollen, als aus Coaches Sicht, ne? Probiert das so oft wie möglich aus, dass die Leute entsprechend wissen, worauf sie darauf achten müssen, ne?
Holger, und, Holger, der hier fleißig mitkommentiert, ist ja vom Hofjoker Streaming-Team und der weiß, wovon er redet und er sagt hier auch, GoPro geht nur im Training. Holger, wenn du willst, könntest du mich auch anrufen, dann holen wir dich hier in den Podcast rein, dann könntest du ein bisschen was dazu erzählen, wie du so arbeitest.
Ne? So ganz kurz noch, klar, das ist eine coole Idee. Aber ohne Stativ. Jetzt mal aus Coaches-Sicht, Unit-Training, ne? Besorgt euch, wenn ihr das wirklich mal filmen wollt und jemand anders das für euch den filmt, besorgt euch ruhig mal Hütchen, die ihr extra markiert, dass ihr dann immer die äußersten Kanten vom Video habt, dass derjenige, der filmt, auch ganz genau weiß, okay, diese beiden Hütchen müssen immer links und rechts im Bild sein, dann habe ich alles drauf im Drill. So ein kleiner Tipp. Ne? So
kann man natürlich auch machen.
Ne? Und zoomt nicht wie bescheuert, du bist nicht Francis Ford Coppola. Ne?
Ja, zoom dann halt beim Spiel, das ist da ganz wichtig.
Ja, also jetzt im Livestream sieht das natürlich total geil aus, das finde ich auch mal lustig, das hatte ich auch mal gehabt, da habe ich ein Scouting-Video gekriegt, das war so ein Livestream, wo sie wild rumgezoomt haben und ich dachte so, ey, Alter, schwierig. Toll, der hat den Ball total toll gefangen, aber was haben die anderen Leute für eine Route gelaufen?
Ja, das ist dann immer das Problem, wenn man Eltern einen Film lässt. Und dann wollen sie das
ohne Einweisung, geil.
Dann wollen sie das Spiel halt filmen, so dass es dann halt irgendwie der Zuschauer cool aussieht. Und nein, das brauche ich nicht. Ich muss von Receiver zu Receiver sehen, ich muss von Running Back bis zum Safety sehen. Halte bitte diesen Bildrahmen ein und folg nicht mal deinem Jungen oder was. Das interessiert keinen.
Genau. Zoomen bis zum absoluten Minimum, ne? Und mitschwenken, auch wo es nur möglich ist, ne? Box ist immer so eine Sache, da muss man immer definieren, okay, was ist jetzt zum Beispiel mein Box-Shot, ne, mein Endline-Shot, will ich jetzt wirklich von Receiver zu Receiver haben?
Box ist Box, von Tackle zu Tackle.
Ja, ne, definier das erstmal, ne, und nur weil du Weitwinkel hast, musst du den Weitwinkel nicht benutzen.
Ja, aus der Endzone, Shot-Perspektive bringen dir die Receiver nichts, weil du nicht weißt, wie tief die dann gehen.
Richtig.
Für die Receiver brauchst du so ein bisschen eine Draufsicht. Bei der Box ist es okay, von hinten, straight hinten, aber dann nur Tackle zu Tackle und dann vielleicht mit einem Ball mitgehen, wenn der Running Back den Ball hat.
Genau, bei der Passsituation ist es scheißegal, ne, denn, ja, dann wird halt so lange gefilmt, wie gepfiffen wird, ne, da einfach nicht mitgehen, muss nicht unbedingt sein, ne? Weil ich wünsche mir auch mal manchmal sehen, wie ist denn der, sag ich mal, der Effort von der Defense Line in der Passsituation, beziehungsweise wie lange hält eigentlich die Offense Line aus, ne? Dementsprechend ist halt ganz, ganz easy.
Und der wichtigste Tipp überhaupt für Kameraleute oder beziehungsweise wenn ihr Kameras einplant, genug Akkus für jede Kamera.
Und was zu trinken.
Und was zu trinken, ja.
Ne? Und Sonnenhut. Wenn jetzt mit Handy filmt zum Beispiel, ne, müsst ihr mal gucken, es gibt Sonnenschutz für Handys, habe ich. Ne? So ein Faltding, was du dann so rüberklappen kannst über das Handy, weil Handys werden in der Sonne komischerweise warm. Ganz, ganz schlecht.
Du kannst ja auch einfach einen Sonnenschirm aufspannen.
Oh, das ist ein revolutionärer Vorschlag. Es gibt extra so Halter für Stative mit einem Sonnenschirm. Wow. Ne? Ich bin jemand, der, wenn ich ganz alleine bin, dann habe ich meistens mein Monostativ dabei und halt diesen Sonnenschutz fürs Handy, ne? Dann sehe ich aus wie Gandalf.
Du.
You shall not film, aber so ähnlich.
Genau. Du kommst hier nicht vorbei.
Ja, wovon ich dringend abrate, sind irgendwelche Stative mit Rollen. Mhm. Weil das merkt man.
Ansonsten finde ich halt auch wichtig, vor der Saison zu klären, ob man so ein Gentleman's Agreement innerhalb der Liga hinkriegt, dass man mit den Teams, die in der Liga sind, Spiele, also die Filme austauscht. Nicht, dass man halt immer in die Verlegenheit kommt, ich muss jetzt zu jedem anderen Team irgendwie mal hinfahren und dort zu filmen, sondern dass sie automatisch das, was sie gefilmt haben, rüberschicken. Du schickst deinen Kram rüber. Das ist heute selbstverständlich, dass man da gegenseitig Videos austauscht, um da dann sich auch vernünftig auf Gegner vorbereiten zu können und ohne den Stress zu haben, jedes Mal irgendwo hinfahren zu müssen. Bedeutet aber wirklich, dass die Teams, alle Beteiligten zuverlässig sind, dass sie wissen, wie man filmt, damit die Qualität gleich bleibt und dass sie dann auch das Equipment haben. Und da fängt es dann meistens schon an, dass die Leute kein Equipment und keine Leute haben.
Ja, und ärgert Carsten nicht, weil Carsten ist jemand, wenn er die Videos nicht kriegt, aber trotzdem verlangt wird, dass er ein Video schickt, dann schickt Carsten dann nur die offensichtlichen Touchdowns.
Highlight-Tipp.
Den Weg zum Touchdown nicht, und die haben sich auch damals schön bedankt, so, ey, geil, ich hatte gar nicht gedacht, dass du uns die ganzen Touchdowns schickst. Mhm.
Ja, den Weg zum Touchdown nicht, ne? Es sollte was Gegenseitiges sein. Ich hatte das vor 2 Jahren mit dem Bears gehabt. Da hatten wir dann im Meeting für die ganzen Spieltermine dann eben halt auch rangesagt, ne? Wir teilen alle unsere Spiele. Die einzigen, die sich nicht dran gehalten haben, waren die Bears. Sorry, Bears, das war eine andere Zeit, ne? Das war unter Coach Beef. Und der rief dann irgendwann an, du Coach Geld, du kannst mir da eure Spiele euer Spiel gegen die Rebels oder so schicken. Und so, nee, wo sind denn eure Spiele? Ich habe noch nichts bekommen. Ja, unsere Kamera ist kaputt. Aha, und ihr könnt euch seit 4 Wochen keine neue Kamera kaufen?
Oder jemand mit einem Handy?
Habe ich da irgendwas verpasst? Also ich glaube nicht, nee.
Also, nichts ist schlimmer als gar kein Video. Denn lieber mit einem Handy filmen. Wenn man, irgendjemand im Team wird schon eine Handykamera haben, die gut ist. Ne? Und dann soll es gehen. Ne? Whatever, ne? Mhm. Ja, was schreibt doch Holger noch, ne? Wir haben die letzten 3 Saisons immer ein Huddle bzw. Quick-Cut-Pool. Jedes Heimteam muss das Tape einstellen.
Ja, absolut.
Das ist ein gutes Agreement.
Gehört heute zum guten Ton mit dazu. Das ist das gehört auch zum professionalisierten Football dazu. Das steigert ja dann halt auch die Qualität, ne? Und je besser deine Spieler vorbereitet sind, desto selbstsicherer sind sie halt auch im Feld, was ja dann auch wieder Verletzungsrisiko ein Stück weit minimiert und bla bla bla. Ne? Also ja. Hat ja auch andere Auswirkungen. Deswegen, Videos sind immer gut und hilft dabei, die Spieler auszubilden.
Und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe zwischen, sag ich mal, Videopflicht fürs Heimteam oder Gameclock-Pflicht, bin ich immer für Video.
Ja, also Gameclock, sorry, dafür haben wir die Schiedsrichter. Ansonsten soll ja irgendeiner, der so ein bisschen regelkundig ist, mit einer Stoppuhr daneben stehen.
Und fertig, ne?
Ja. Ja, so viel zum Thema Filmen. Ja, danke, Holger, dass du da so ein bisschen auch deinen einen Teil mit hast einfließen lassen. Ist ja mal gut, das auch mal von einem Profi ein bisschen bestätigt zu bekommen. Wie gesagt, ich kann dir auch meine Handynummer geben und dann bist du hier live im Podcast mit dabei. Können wir alles machen.
Ja, 5 Minuten hast du noch.
5 Minuten haben wir noch? Ja. Ach, stimmt, wir sind jetzt schon wieder bei fast 1,5 Stunden.
Ja, ne, du hast wieder so viel gequatscht.
Und das so völlig aus der Lameng.
Ja, ne? Mein Gott.
Sind wir geile Typen.
Ja, wir sollten wirklich mal Pläne schreiben, ne?
Schon wieder?
Ja, so Timetables, ne?
Haben wir früher mal gemacht, ne?
Phase 5. Oh, verdammt.
Früher hatten wir auch mal Intros.
Boah, das war eine Arbeit, ne?
Also, die Intros haben ja sehr viel Spaß gemacht. Die höre ich heute auch immer noch gerne. Aber es ist halt eine Scheißarbeit, die dann zu bearbeiten, gerade wenn da jetzt noch irgendwie Soundeffekte mit rein sollen.
Ja, also ich glaube, eine Minute-Intro hat mich locker mal mindestens 1 Stunde Arbeit gekostet. Ne? Also nur das Nachbearbeiten. Ja. Nicht das Aufnehmen. Das Aufnehmen hat manchmal auch etwas gedauert.
Und,
ne?
Und das für 2 Minuten Spaß?
Wenn es so hochkommt, ne? Also ich kann sagen, ne, passt jetzt auch gut zum Videos, ne? Wenn ihr euch sagt, ne, okay, ich will jetzt ein geiles Highlight-Video machen, was cool aussieht. Denkt dran, 1 Minute Video veranschlagt 1 Stunde Bearbeitung. Dann wisst ihr, wie viel Arbeit so eine Stunde Film drinstecken kann, ne? Wenn du es vernünftig machen willst.
Highlight-Tapes, weißt du, sowas ignoriere ich. Also, wenn Spieler kommen wollen mit Highlight-Tape, ey, sucht euch eure Spielzüge bei Huddle raus und dann könnt ihr euch eine Playlist machen. Ne?
Ja, macht das selber. Ihr habt doch genug Handys und so weiter. Also macht euch selber ein Highlight-Tape. Ne?
Ja, also, wer bin ich denn jetzt als Trainer, da jetzt irgendwelche Highlight-Tapes für die Spieler zu erstellen? Also, wo hört es da mal auch auf?
Nee, die einzelnen Highlight-Tapes, die ich mache, sind immer von gegnerischen Teams, wo ich sage so, okay, das sind so die Highlights, gegen die wir arbeiten müssen.
Das ist ja was anderes, aber
genau.
Aber jetzt für jeden einzelnen Spieler irgendwelche Highlight-Tapes zu erstellen, nee.
Oh, nee. Also wir haben ein Media-Team in Krefeld. Mhm. Da haben wir ein paar Leute.
Aber selbst da würde ich es nicht als Voraussetzung sehen.
Aber selbst die machen das denn nicht, weil wir haben andere Sachen, ne? Livestream hast du ja nicht gesehen und so weiter und so fort, was wir super cool machen, Fotos, Videos und so, etc. pp. Internetauftritt. Mhm. Ne? Also Highlight-Tapes ist irgendwie, weiß nicht, auf Platz 30.
Also bis zu einem gewissen Grad kann man den Narzissmus der Spieler ja befriedigen, aber irgendwann hört es dann auch mal auf mit der Selbstbeweihräucherung.
Genau, weil das ist alles dann doch Arbeit und viele sagen sich ja, mein Gott, der macht doch nur Filme, der macht doch nur Fotos. Ey, das ist auch Arbeit. Ne? Also nicht nur sich das hinstellen und mal auf den Auslöser drücken, sondern auch das Nachbearbeiten.
Ja, das finde ich dann auch immer so, ne? Dann macht sich mal ein Fotograf die Arbeit und fotografiert ein Spiel und die Spieler so dann noch am selben Abend, wo sind denn die Fotos? Hallo?
Halt du, ne?
Also bleib mal locker, muss man auch bearbeiten.
Ja, nicht nur das Hochladen kostet Zeit, ne? Sondern auch das Bearbeiten und runterziehen und so weiter und so fort, ne? Ach, siehst du, ich muss ein Video so hochladen.
Also wenn, vor allen Dingen, wenn es dann jemand ist, der nicht denn immer nur irgendwie Weitwinkel draufhält und da wilde Wollknäuel denn da fotografiert, was ich ja sowieso mal affig finde, aber ich glaube, da habe ich auch schon oft genug drüber gesprochen.
Ah ja, die Trigger-Happy-Fotografen.
Wir wollten ja jetzt unsere Sendezeit nochmal ein bisschen anpassen, nicht wahr?
Inwiefern?
Wollten wir jetzt nicht immer auf Sonntag gehen?
Genau, wir wollten immer auf Sonntag gehen, es sei denn, Carsten hat ein Sanitärproblem.
Ja, das Leben passiert, shit happens.
Ja, Gott sei Dank nicht, aber gut.
Ja, wir wollen jetzt immer sonntags 18 Uhr bei Facebook auf den Stream gehen. Dann haben wir in der Woche ein bisschen Ruhe, beziehungsweise ja, so noch ein bisschen entspannt, ne? Am Sonntag, wenn da jetzt nicht
irgendwie... Noch einen schönen Abend, ne? Kann er noch schön Tatort schauen.
Wir müssen dann bloß wieder gucken, wenn die Saison anfängt, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Aber erstmal, solange Ruhe ist, können wir Sonntag 18 Uhr machen, dann könnt ihr euch die Zeit jetzt als Serientermin in euren Handykalender eintragen. 18 Uhr sonntags die Coach Potatoes auf Facebook.
Genau, Coaches Ruf 110. Nee, Quatsch.
Ja, und ansonsten, ihr findet uns auf Instagram, schreibt uns Kommentare, also wir kriegen ja auch eigentlich relativ viele Mails von Zuhörern, finde ich cool, aber tut uns mal bitte einen Gefallen und macht das als Kommentare, das bringt uns wesentlich mehr, dann greift der Algorithmus und das Ding wird weitergespreadet und dann haben auch andere Leute nochmal die Chance, da vielleicht diskussionsmäßig da nochmal einzusteigen und noch was dazu zu ergänzen oder zu widerlegen oder was auch immer. Tut uns mal den Gefallen, wenn ihr uns schreibt, als Kommentar, würde uns da freuen. Und bei den Streaming-Diensten eures Vertrauens, ich habe gesehen, mittlerweile hören uns mehr Leute über Apple Music als bei Spotify. Fünf Sterne bitte drücken und die Glocke, dann verpasst ihr nie wieder die aktuelle Folge. Und wenn ihr Spotify-Hörer seid, dann macht doch nochmal einen kleinen Abstecher zu der Playlist Der Kartoffelsalat. Das ist unsere begleitende Playlist für die Coach Potatoes. Das ist quasi unser fortlaufender oder weiter ergänzender Soundtrack, obwohl wir diese Folge keine Sounds wieder rausgehauen haben.
Oh shit. Verdammt, wir waren so sprachlos. Apropos, ich habe gerade mal meinen Facebook-Messenger mal wieder aufgemacht. Ich benutze ihn relativ selten. Und habe gerade von der NRW Allstars, ne, auch mal kurze Nachricht gekriegt. Ne? Am 3.6. und am 21.10. haben die ihre Benefiz-Fleck-Turniere.
Cool.
Oh, ne? Also da einmal mit der Queen Machine und so weiter und so fort. Neues Legions, Jaggers. Was sind die Jaggers denn her? Da machen sie ein Fleck-Turnier. Und im Oktober dann die NRW Allstars gegen die Lüdenscheid Lightnings.
Geht da bitte hin, spendet Geld, ist für guten Zweck. Kinder im Hospiz, ist immer eine kleine Spende.
Isst Würstchen, esst Wurst.
Und trinkt Bier, da dürft ihr.
Oh Gott. So, Wohlstandsbauch, ne?
Ja.
Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal langsam nach.
Wir haben es gerockt und wir sagen Tschüss und bis Sonntag.
Die Coach Potatoes.